Genau, richtig, beim einzigen Podcast auf diesem Planeten und in diesem Universum. Die Folge 228 bereits hier vom Podcast Sterntor mit natürlich Thomas. Hallo Thomas.
Hallo, hallo Clemens, hallo liebe Zuhörer.
Halli, hallo, genau. Jetzt sind wir ja wieder drüben bei SG1. Ja, wie heißt denn das Ding im Original erstmal?
Ripple Effect.
Genau, da gibt es verschiedene Sprachvarianten, französisch zurückübersetzt Domino-Effekt. Bei den Italienern wäre es parallele Universen, bei den Tschechen Resonanzeffekt, bei uns ist es auch Ripple-Effekt, aber der Ripple-Effekt, weil in Deutschland verstehen Menschen die Sprache nur, wenn immer ein Artikel davor steht, denken die Amerikaner. Wurde aber auch ausgestrahlt, glaube ich, unter Parallelwelten. Genau, im Japanischen ist es viele SG1. Also es hat jedes Land fast das ein bisschen abgeändert. Genau, zur Grundsache kann man noch sagen, Brit White hat die Idee entwickelt mit diesen mehreren SG-Teams, die durchs Geld kommen. Und das war schon 2 Jahre vor der Produktion der Episode. Also ja, und die Handlung hat er dann später in einer Mittagspause zu Papier gebracht. Ursprünglich hatte er eigentlich an dem vorläufigen, also hatte das Skript einen vorläufigen Titel namens Coverance. Und dann wurde aber später gemeint, ne, das ist ein bisschen ja, mau, weil es klingt halt nach Conversion, Folge 8, Staffel 2 SGA, und dann hat man das eben nochmal geändert, hatte auch nochmal Echoes genannt, aber und Merge später, und ja, also es war wohl ein langer Weg, hier zu einem Titel zu kommen, der für alle Beteiligten Zufriedenheit auslöst. Das, solche Sachen liest man eigentlich sehr selten, eigentlich nie, das ist, glaube ich, das zum ersten Mal, weil sonst gibt es halt noch einen Titel, meistens im Deutschen und Englischen. Ja, aber genau, da hat man sich wohl den Kopf zu zerbrochen. Zu den Punkten hier, Erscheinung und so. Genau, es ist laut Stargate.de, muss man ja immer sagen, World Premiere am 20.01.2006 und Deutschland Premiere am 27.12.2006.
26.06.2006 laut IMDb.
Okay, also genau in der Mitte da. Wurde 0,85 Millionen, 6,3% Senderanteil, wie gesagt, Brad Wright Handlung zusammen mit Joseph Malozzi, und dann hat Paul Moody auch noch Handlung und Drehbuch da bearbeitet. Also waren wieder 3 Personen mal involviert und Regie Peter DeLuise, den kennen wir schon aus tausenden Folgen gefühlt. Da wird uns jetzt hoffentlich auch nichts mehr irgendwie negativ überraschen können. Ja, dann können wir auch gerne rein starten. Wo geht's denn überhaupt los heute?
Ja, wir sind im Trial Mountain, wir sehen den Gate Room und hören Harriman, der dann sagt, Unscheduled Offworld Activation. Landry und Lam kommen in den Kontrollraum, schauen aus dem Fenster, und wir sehen mal wieder hier einen Effekt, den wir schon öfter gesehen haben. Ne, unseren Sponsor freut es, das Gate geht auf, die Iris ist geschlossen. Wir kennen es ja schon, diesen Fehler haben sie immer noch nicht behoben. Und ja, es gibt plötzlich irgendwie so einen undefinierbaren Lichteffekt, ganz kurz, und man hört auch irgendwie ein Geräusch, und Landry auch so, hä, was war das denn? Und keine Ahnung, wüsste er nicht, aber man würde hier SG1 das IDC empfangen, und ja, nur dann wird befohlen hier das Übliche, ne? Also wir sind früh zurück. Hier öffnet mal die Iris wird geöffnet und SG1 kommt rein, hat schwarze Kampfanzüge an, latschen die Gangway hinunter und ja, bleiben unten stehen, nachdem sie die ganzen Wächter passiert haben. Und dann wechseln wir in den Briefingraum. Wir sehen SG1 immer noch mit diesen schwarzen Outfits da rumsitzen am Briefingraum-Table. Und Landry kommt da, zieht sich gerade einen Kaffee und setzt sich dann dahin und ja, erkundigt sich hier, gab es irgendwelche Auffälligkeiten bei euch an eurem Ende, ne? Nichts, ne? Also da irgendwie was, was das erklären könnte, was wir hier gesehen und gehört haben. Und ja, Carter sagt, ne, nicht wirklich, ne? Also war alles routiniert. Ne? Wir haben das Gate angewählt und so durchgemarschiert. Und wir sagten, ja, die Gate-Diagnostics haben auch hier nichts gezeigt. Aber ich würde Sie gerne bitten, hier einmal die Daten nochmal zu prüfen. Sie bestätigt das. Und ja, was könnte man denn über den Planeten erzählen? Ja, hier, ne, da Mitchell sagt dann, ne, vor 2 Wochen ist Abrea da vorbeigekommen, hat das Übliche gemacht hier. Wunder, hat die Kranken geheilt, die Blinden wieder sehend gemacht und hat hier die übliche Literatur hinterlassen. Ne, und er hat ein Book of Origin dabei und das schiebt er dann in die Mitte des Tisches. Der sagt, die Eingeborenen waren hier leichte Beute. Und ja, sie sind hier irgendwie, haben sich hier verlassen gefühlt von ihrem Gott Amaratsu und Landry, hä, was, wie? Es geht um Baal. Und der irgendwie, was? Und ja, Amaratsu hast du doch gesagt, ne? Aber hier im P4R war doch irgendwie unter Baals Kontrolle und Daniel scheint irgendwie ein bisschen verwirrt und grapscht sich dann den Einsatz, den Mission-Ordner, den Landry da irgendwie hat. Na, und Landy schiebt den auch noch mal einen Tick rüber. Und Daniel guckt dann drauf: P4R? Wir sind doch nach PX7455. Na, Sie haben doch hier bestimmt den falschen Report. Und Landry ist so ein bisschen, guckt ein bisschen skeptisch. Und Mitchell hat mittlerweile den Ordner, den Pfeil und guckt da drüber und reicht den auch Carter. Und Daniel: Ja, wie auch immer, ne, so. Die Tok'ra haben hier irgendwie die Uri weiterhin überwacht und na, also für eine ganze Zeit lang und Tiak dann irgendwie so, ja, nach Selmak oder so ist und er setzt irgendwie an und Landry, Selmak? Ja, Landry, Selmak ist doch tot und SG-1 guckt sich irgendwie verwirrt an und Carter auch, Selmak und Jacob sind doch am Leben und ja, dann kommt wieder ein Alarmsignal und das heißt wieder Off-World Activation von Harriman, diesmal übers Intercom. Im Gate Room sehen wir, wie Landry da oben steht, SG-1 steht hinter ihm. So, Chief, was gibt es denn? Das ist wieder SG-1, das ist wieder der in IDC und ne, das ist jetzt auch genau die Zeit, wo sie eigentlich hätten zurückkommen sollen. Ja, Landry, der befiehlt dann dem Defense-Team unten hier, Standby. Die Wachen unten nehmen wieder Position auf, richten ihre Waffen aufs Stargate. Die Iris wird geöffnet und ja, ne, dann kommen in grünen Kampfanzügen ein SG-1 aus dem Wurmloch und läuft die Rampe runter. Und ja, wir sind etwas verwundert darüber, dass sie hier mit Waffen bedroht werden. Und ja, ne, man schaut nach oben und sieht dann da oben auch das schwarze SG-1 und ja, alle irgendwie ein bisschen verwirrt und ja, Landry guckt auch von einem zum anderen und ja, ne, Endteaser, Opening Credits und dann gehen wir wieder in einen Korridor, wie man das so öfter hat, auf Level 21 in der Nähe der Krankenstation. Ne, Landry wartet da vor der Krankenstation auf Lam, die dann auch ein paar Sekündchen später kommt. Und man nimmt dann die Beine in die Hand und läuft den Korridor hinab. Sie sagt, ja, also die Tests, die ich gemacht habe, sind das beide SG-1, ne? Sind auf jeden Fall komplett identisch. Und ja, wie ist denn das möglich? Und ja, puh, ne? Also sie kommt dann nochmal auf Baal zu sprechen, der irgendwie sich selber klonen konnte. Und ja, er könnte dasselbe mit unseren Leuten gemacht haben, wenn er irgendwie ein paar DNA-Samples hättest. Und ja, aber wie kommen die dann an SG-1 des IDC und ja, wieso wussten die anderen auch nicht über Selmak und ja, keine Ahnung, man ist am Aufzug angekommen, sagt Lem, ja, keine Ahnung, also die harten Sachen, also die man eher schlechter wissen könnte, die wissen sie, aber die leichten Sachen eher nicht. Die dann auch so, also wenn das eine Aktion vom Baal ist, dann hätte er das eigentlich ja besser wissen müssen. Sie, so geistesabwesend, so bestätigt das so grummelnd. Und ja, also ne, das erste Team macht hier irgendwie ein paar Claims, also was so die Vergangenheit angeht und irgendwelche Events und so, das ist schon eher ungewöhnlich. Und Landry sagt dann auch, ja, nachdem das zweite Team hier auf den Minute pünktlich zurückkam, ne, und sie das Ganze auch richtig rauskriegen, dann, ne, also auch richtige Storys erzählen, dann können wir davon ausgehen, dass die wohl die richtigen SG-1 sind. Hier an der Stelle natürlich auch totaler Quatsch, das hätte einem direkt auffallen müssen. Also wenn das zweite Team SG-1 ist, die als grüne Kampfanzüge getragen haben, hätte man beim ersten Team mit den schwarzen Kampfanzügen schon direkt wissen müssen, dass da irgendwas falsch ist. Also das ist also auch irgendwie merkwürdig. Die werden ja nicht irgendwie Ersatzklamotten
Kurz
dabei haben
umgezogen
und dann
irgendwo.
Schüttelt den Kopf und sagt, naja, okay, dann ist das andere Team, wer ist das und wo kommen die dann her? Und Landry bestätigt das und beide betreten den Aufzug und die Türen schließen sich und wir machen im Briefing Room weiter.
Genau, im Deutschen heißt die hier Amaterasu, weil du hast irgendwas anderes, glaube ich, gesagt.
Nein, ich habe das selber gesagt.
Echt, weil es klang immer irgendwie Amataru oder so, keine Ahnung. Genau, im Briefing Room ist halt die, also das grüne SG-1, das wird jetzt als ja, richtiges identifiziert und hat, also Mitchell hat die irgendwie, wir haben hier die Geschichte überprüft, ne? Wir sind hier auf P7. PX7445, den Planeten, den sie da ja, zu seinem Hingang und die Einheimischen schworen irgendwie, die hätten euch da nie gesehen. Und dann die Tour des anderen Team meint Landry und Carter meint, naja, nicht unbedingt, ne? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass sie von PX7 aus irgendwie dahin kommen sind, nur wir kennen nicht diese Art, was ist hier für ein Update, Art von PX7. Gibt ja eben diese Multi-Dings-Theorie, das ist ja alles komisch übersetzt, ist auch sehr viel Technobubble hier. Genau, parallele Universen und dies, das, das kennt ihr ja alles, diese Theorien, da sind wir schon öfter mal in Berührung mitgekommen. Und Mitchell fügt flippig an, dass er da ne, irgendwo in einem alternativen Universum vielleicht da mit der Amy Vandenberg eben bis zur zweiten Base gekommen sein könnte. Carter ist ein bisschen verärgert, meint, ja. Könnte sein. Mitchell grinst, naja, und Carter meint weiter, eben, wir sind Teil hier eines Metaversums, in dem einzelne Subuniversen ständig erzeugt werden. Unsere eigene Erfahrung.
Das ist auch geil, Metaversum, der Begriff. Ne? Das klingt so nach Facebook. Meta,
Ach
weißt du,
so, ja,
das ist eigentlich das
Metaverse.
Multiversum, ne?
Okay,
Also.
ja. Mit den eigenen Erfahrungen der Quanten. Spiegel hat sich das ja bewährt und die Realitäten, also Realitäten könnten dort existieren, wo wir nie einen Goa'uld besiegt haben oder eben das Zaret-Programm zum Beispiel an die Öffentlichkeit ging. Also in dieser Folge, das kann man euch schwer, glaube ich, beschreiben, wenn ihr sie nicht gesehen habt, weil es geht drunter und drüber hoch drei. Genau, und hier fügt noch an, ja, und Selma lebt noch. So, hä? Carter meint da, ja, während sich das unmittelbar. Also komisch einfühlen mag und es ist auch merkwürdig, ne? Normalerweise dauert diese Gate-Reise, erfährt man hier, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erfahren haben, 0,3 Sekunden wird es wohl gemessen und die Gate-Diagnostik hat jetzt eben errechnet, das andere SG1-Team hatte eben 3,4 Sekunden und das deutet dann erstmal auf eine längere Reise hin, also da ist irgendwas überhaupt komisch gelaufen, logischerweise. Und Daniel meint auch, ja, zum Beispiel akzeptieren wir ja die Möglichkeit, mal jetzt, dass es das gibt hier aus einem anderen parallelen Universum, dann wie sind sie denn jetzt hierher gekommen? Also kann ja sein, dass es stimmt nach dem Motto, aber wie sind sie hierher gekommen? Und Carter weiß es nicht und Landry sieht schockiert aus und dass sie das jetzt nicht auf Anhieb weiß. Ne? Ja, wir wissen es natürlich auch nicht. Gehen erstmal in die Holding Cell, wo der schwarze BDU-Daniel sitzt. Also hier wieder wie immer kein Transkript. Ein Tisch umklammert da und da ist so ein Mini-Rekorder aufgestellt, so ein kleines Mic oder ja. Und Mitchell kommt rein und hier irgendwie, was das, weiß ich nicht, was das übersetzt hat. Sumatra Mandeling, eine Sahne, zwei Zucker, wahrscheinlich ein Kaffee und setzt sich da hin. Daniel ist ein bisschen verwirrt und ich habe einfach geraten, sagt Mitchell, normalerweise mache ich das irgendwie selbst. Und, naja, fühlt sich wohl fast wie zu Hause für dich an, oder? Black Daniel, sag ich jetzt mal, meinst du, ja, fast, ne? Also, aber wenn wir zu Hause wären, dann würde ich dort sitzen, wo du sitzt und du, und ja, ich würde dir gern helfen und du würdest sagen, ich würde dir gern helfen, aber habe keine Ahnung, was hier Phase ist. Und Mitchell hat sich zwei Szenarien ausgedacht, was es sein kann, ne? Erstens, Carter hat recht und er kommt ja aus einem alternativen Universum, in dem Fall, wenn wir alles tun, um euch dahin zurückzuschicken oder B, du bist nicht der, der du vorgibst zu sein oder lügst halt und da müssen wir eben rausfinden, was ihr hier tatsächlich vorhabt. Also das und Daniel fügt noch die Variante C an oder drei. Ja, also kann auch sein, dass du nicht der bist, für den irgendwie du dich ausgibst, ne? Und dann müssten wir jetzt praktisch die schwarzen SG1 Uniformierten herausfinden, was ihr grünen Menschen sozusagen gedenkt zu tun. Ja. Daniel lehnt sich zurück und ja, überkreuzt die Arme. Wir machen dasselbe und wechseln in eine andere Holding Cell. Oder vielleicht ist es auch, ja, weiß nicht, ob es eine andere ist. Wo Lenten
was natürlich, mit ja, was natürlich Quatsch ist, was dieser alternative Daniel hier sagt, ist natürlich totaler Kokolores, weil das Grün-BDU-SG-Team natürlich alles richtig weiß. Ne? Also sein Wissen hier über diese Welt ist falsch, das heißt, er ist auf jeden Fall der Falsche. Ne? Also da gibt es keine Chance, dass das irgendwie anders
ist. Ist halt ein Archäologe, das ist...
ist na, also klar, ja, ne, die, ja. Mit dem, es kann auch geklont sein, ne, mit irgendwie falschem Wissen,
das kann auch
komplett
sein,
alles. Ne, das ist beides richtig, aber das hier, die Variante C existiert nicht, nein.
In der anderen Holding Cell, Landry will ja, oder will nicht, sondern macht auch, spricht da mit Mitchell, ja, versteht da, also mit dem Black Mitchell, ne, versteht er die Abneigung, dass er ihm zertraut, nicht vertraut oder ja, wird und ist, aber will da auch wissen, was da läuft und der, dieser Mitchell da meint eben, ja, also er ist da nicht ganz so auf der Schiene, dass das hier eine alternative Welttheorie irgendwie ist. Er sieht er noch nicht so irgendwie, dass das so sein könnte. Denn er war auf einer Mission zu PX7 und da gab es halt auch keinen Quantenspiegel, ne, keine Alien-Artefakte und das war auch eine ganz normale Routine-Operation. Ne? Und du sagst mir jetzt, das Geld hat uns hier in ein Paralleluniversum irgendwie geschickt und ah, wir wissen doch, dass es eigentlich so nicht funktionieren sollte. Und Lenji, ja, und doch sind sie hier. Der Mitchell hier, dieser meint dann weiter, unter der Annahme natürlich, dass das auch wirklich das SGC ist und Landry schaut ein bisschen verwirrt rein und Mitchell führt das nochmal aus und in Bezug auf eine alte Folge, ja, vor 6 Jahren wachten wir ja auch in, oder wachten die SG-1 auf in einem, was sah halt wie SGC aus, ne, und das war irgendwie nur ein Trick von den Gur'uld, ne, diese aufwendige Verschwörung, wir erinnern uns, das war alles ein bisschen merkwürdig und die Pegasus-Galaxie, da war ja auch letztes Jahr was und ein Team von der Atlantis-Basis, ne, das man fürs SGC hielt und waren es dann nicht und war auch nicht die richtige Erde, ne, wo sie so verträumt waren, glaube ich, war das und war von Alien manipuliert und Landry, ja, beruhigt ihn, ja, wir sind hier weder Gur'uld noch manipulative Aliens. Und Mitchell, ja, du wirst mir vergeben, ne, Sir, aber das kann ich jetzt natürlich nicht dir glauben. Und Landry blinzelt dann ein bisschen und ist verblüfft. Ja, wir gehen dann in eine weitere Holding Cell. Da ist der Black Dialg sozusagen informiert, Daniel in der Zelle, da, also die anderen beiden Räume, das ist alles irgendwie identisch. Und er, der meint mit stolzem Lächeln eben, ja, wir haben unsere Freiheit in der Schlacht um Dakara gewonnen und an diesem Tag haben wir nicht nur Baal und die Replikatoren besiegt, sondern auch dafür gesorgt, dass Anubis die Galaxie nie wieder bedrohen kann. Und ja, dann wurden eben alle Jaffa unter den neuen Anführer Pratak vereint. Ne? So ist bei uns hier der Ablauf der Geschichte gewesen. Und Daniel Pratak, wirklich? Das ist hier noch nicht passiert, nach dem Motto, und macht sich da irgendwie... Er macht sich einen Zettel auf seinen Papieren. Wahrscheinlich macht er sich Notizen.
Ja, auch geil, dass Danny überhaupt sagt, das ist bei uns noch nicht passiert. Also es ist ein alternatives Universum. Ja. Das muss nicht so passieren.
Uns muss ja auch nicht sein, dass der ein paar Tage oder zurück... Es klingt hier eher wie so Zeitreise, dass er das annimmt. Aber genau. Dieser Tier meint eben, ja, man hat jetzt hier eine neue Bedrohung und deshalb bin ich eben zu SG1 zurückgekehrt. Und Daniel, ja, richtig. Zusammen mit Colonel Mitchell... Und natürlich Colonel Carter, die sich ihnen anschloss und Tiag meint dann ja nach ihren Flitterwochen und Daniel so, was? Na, ich wollte sagen nach ihrem Aufenthalt auf der Prometheus, was für Flitterwochen? In der Tat. Ja, dann gehen wir in der Tat wieder in noch eine Holding Cell, wo die Carter da sitzt, ist dann, nimmt einen Schluck Wasser. Ja, und die andere Carter, also die normale in Anführungszeichen Carter, quetscht sie da ein bisschen aus. Die Black Carter meint, dass man eben die Ohren nicht davon abhalten konnte, einen zweiten Brückenkopf zu bauen. Oder wir haben es zu schwer bild gemerkt und da sind bereits da einige Schiffe durchgesickert. Und wenn das in unserer Realität passieren könnte, und Carter meint, ja, dann gibt es gute Chancen, dass es auch bei uns passiert. Aber ja, das weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Das kann ja auch total anders laufen, ein anderes Universum.
Naja, das müsste Carter genau. Halt. Das
es könnte sein, klar, aber es kann auch sein, dass es überhaupt nicht so ist. Deshalb ist ein bisschen merkwürdig. Und ja, die andere Karte meint dann, ja, sie haben eben schon Shulak zerstört und Dakara, also die, und auch die meisten anderen Jaffa-Hochbungen. Und es ist eben nur eine Frage der Zeit, bis sie dann die Erde angreifen. Und man müsste eben jetzt sofort hier zurückkommen. Also kann es nicht hier groß Tara betreiben, sondern das Man müsste jetzt hopp hopp nach Hause. Carter arbeitet daran und hat wohl die Gate-Diagnosis, sagt sie nochmal, nö, irgendwie gelesen. Und die alternative Black angezogene Carter fragt ja, und? Und Carter meint, das gab da so eine nicht identifizierte Energiespitze kurz vor der Ankunft hier.
Ja, und, das ist natürlich aber auch Quark, ne? Also sie haben vorhin gesagt, es ist nichts Auffälliges in der Gate-Diagnose zu sehen. Na, dass jetzt die Carter rausgefunden hat, dass der Prozess, dass der Gate-Travel deutlich länger gedauert hat, ne? Ja, okay, das kann Harriman vermutlich in sich sehen, aber ne, dass da eine Energiespitze drin gewesen wäre,
das sieht man hätte eigentlich er, sofort
in der das, ja, also, ja, ja, das ist Computer. Auch Quark, ne? Also, dass dann plötzlich Harriman irgendwie mit Blindheit geschlagen war, ist auch eher Quatsch.
Oder haben halt ganz Schrottcomputer gekommen hier neu aus dem Pentagon oder so. Wer weiß, wie das gegenfinanziert ist mittlerweile da. Genau, es würde wohl noch mit Sicherheit irgendwie auch. Es könnte damit zusammenhängen, also diese Energiespitze mit diesem komischen Ton, das man ja vorhin kurz gehört hat. Aber da werden wohl noch Daten analysiert. Und ja, die andere Karte meint, wir waren eben über 24 Stunden auf PX7, um da was zu sammeln. Hier steht Tellpunkt. Telemetrie? Nee.
Intel doch dann vermutlich.
Ach so, okay. Weil da hat es hier einfach nicht übersetzt und als Wort genommen oder so. Ja. Genau, und es hat da auch niemand erkannt. Und das deutet eben auch darauf hin, dass unser Ausgangspunkt definitiv in unserem Universum war. Also, wie auch immer das oder was passiert ist, und unsere Charta ergänzt dann ja, musste zwischen der Zeit geschehen, in der sie durch das Gate an ihrem Ende traten und eben dann die Reise oder der Zeit eben durch unser Gate traten. Also dazwischen ist irgendwas da schiefgelaufen, augenscheinlich. Und die andere Charta meint auch, da außer eben, dass dem Tor-System wurde da ja nichts irgendwie nicht drauf, ist auch nicht drauf ausgelegt, Materie zwischen Universen zu transportieren. Ja, ist es halt nicht. Und Carter meint, ja, es ist aber auch nicht so konzipiert, dass man in der Zeit zurückbleibt. Aber gab es eben halt schon mal vorher. Habt ihr irgendwie, und die andere Carter schüttelt den Kopf, nee, und also es gibt keine, also sie weiß wahrscheinlich, wie sie selber denken würde, keine ungewöhnlichen Wettermuster, eine Sonneneruption, die beliebte Star Trek Trope, also wahrscheinlich gab es die davor auch schon, aber man kennst du aus Star Trek mehr, zur Zeit. Und Carter meint, gibt es denn noch irgendwas anderes, was dieses Wurmloch da hätte beeinflussen können? Und die andere Carter meint, was könnte denn Einfluss auf einen Subspace Matter Stream ausüben? Und beide Carters zeitgleich seufzend und gar nicht fröhlich, dass es jetzt dem auf die Schliche kommt. Ein schwarzes Loch. Genau. Wir hoffen, dass die nächste Szene kein schwarzes Loch ist, denn die geht im Briefing Room los.
Es gibt natürlich noch eine andere Variante, was denn aufgetreten hat. Ne? Sie haben Solar Flares ja ausgeschlossen, weil hier auf der irdischen Sonne kein Solar Flare zu sehen war. Aber du kannst natürlich am ausgehenden Wurmloch sowas haben. Na, also so, es muss ja nicht unbedingt das Eingehende sein, was dann irgendwie so einem Effekt unterworfen
hat
wird.
Hatten wir ja auch schon, ne, in SG1, einer der ersten, ich weiß nicht, ob es Staffel 1 sogar war, wo dieses schwarze Loch war und wo die nicht durchs Gate kamen, ne, mit dieser Anziehungskraft. Weiß nicht,
SG17. Ja, das war aber, ne, das war jetzt schwarzes Loch. Ne, also.
Ja, stimmt. Okay, es war keine Sonne. Ja.
Also es könnte auch ein Solar Flare auf der Gegenseite gewesen sein. Aber darauf kommt man an dieser Stelle jetzt nicht. Wir sind im Briefingraum. Landry und das grüne BDU-Team sitzen da. Ja, Carter steht an einem Projektor und ja, zeigt eine Computergrafik von PX7455. Und ja, man hätte das diskutiert und ja, man könnte jetzt irgendwie die Quelle dieses Phänomens pinpointen und ja, ne, also muss ja irgendwo zwischen den beiden Planeten hier, ne, also dem PX7455 und der Erde irgendwie aufgetreten sein. Und Mitchell, hast du gerade wir gesagt und Carter irgendwie wird rausgerissen und so, hey, was, du hast doch wir gesagt, was, ne, oder hast du nicht? Ne, und ja, ich und mein anderes Ich, ne, also die andere Samantha Carter. Und Mitchell dann auch, na, hast du endlich wen gefunden mit dem Tratschen ganz und Carter bestätigt, grinst dabei sogar ein bisschen. Und ja, dann zeigt sie ja auf die Erde, ja, auf der einen Seite hier auf dem Weg, ne, und dann auf die andere Seite, das ist hier PX7455, Point of Departure, und das ist die Erde zum Zeitpunkt ihrer Ankunft. Das Wurmloch hat hier diesen Section of Space gecrossed, also sie zeigt dann immer ein bisschen hin und her. Und ja, irgendwie hat dann diese Singularität getroffen, welche auch immer, weil es ist keiner auf dem Screen zu sehen. Und, ja, sie geht davon aus, hey, so ist irgendwie ein Wurmloch und zeigt das dann irgendwie, indem sie den Pointer so ein paar Mal im Kreis dreht. Und Tierk hat direkt eine Vermutung, was für ein schwarzes Loch das sein könnte. Oh, das ist doch das schwarze Loch. Also erkennt er an den kreisenden Bewegungen, die Garter macht, erkennt er das direkt. Das ist doch das schwarze Loch, das wir in den Weltraum gerissen haben, als wir den ORB-Chat vernichtet haben. Das ist auch geil. Das ist nur so eine Schemazeichnung. Es ist nichts eingezeichnet. Und Tierk weiß genau, mittendrin, also Tierk, intergalaktische Navigation, da ist Tierk ein ganz großes Ass drin. Hier habt ihr das zuerst gehört. Der weiß direkt, was für schwarze Löcher wo liegen. Und ja, Carter bestätigt das. Und ja, ne, sie vermutet, dass hier irgendwie diese Singularität in Subspace aufgerissen hat und eine Rift irgendwie ins Raum-Zeit-Kontinuum geschaffen hat, und das hat wohl dieses andere SG-Team in unser Universum gebracht. Ja, man sieht jetzt irgendwie den nächsten Slide von ihrer PowerPoint-Präsentation. Also, ja, irgendwie ein paar Striche, die dann irgendwie den Gate-Travel anzeigen. Und ja, wir haben doch aber gerade, sagt Landry, so irgendwie Teams noch von anderen Seiten des Black Holes in unserem Universum hier erhalten. So von wegen, warum sind die jetzt irgendwie nicht und nicht betroffen, und und Mitchell sagt, ich habe auch noch eine dumme Frage, und fällt ihm dann ein, oh Sir, Ihre Frage war total geil, meine ist doof, meine ist wirklich komplett doof. Und ja, ne, irgendwie fragt er dann, warum sind wir nicht im alternativen PX7 gelandet, wenn wir da irgendwie ihr Bizarro SG1 Story glauben und das danach geprüft haben. Und Carter sagt, hatte keine Ahnung von, und ja, die Verschiebung scheint hier irgendwie nur in eine Richtung zu sein, und dann auch nur mit diesem spezifischen Wurmloch. Und ja, ne, und um aber sicher zu gehen, sollte man den Gate Travel, alles, was hier um die Singularität irgendwie ansteht, aufkündigen erstmal. Und ja, speaking from Gate Travel, dann kommt direkt Harriman um die Ecke mit über Intercom. Unscheduled Off-World Activation. Und ja, man geht in den Kontrollraum, und was hast du denn hier, Walter, will Landry wissen. Und das ist wieder SG1, das ist IDC. Und sollen wir noch um Konfirmation bitten? Und ja, ne, also wenn die da durchkommen, sagt Landry, dann sind sie auch hier gestrandet. Das ist ja doof. Und Harriman sagt dann hier, wir haben hier Radio-Traffic und letziert. Und dann hört man einen Mitchell mit einem südlichen, also Southern Accent, also südliche USA, und Stargate Command, das ist Commander Mitchell, und ne, was da Hold up, ne, wir haben eine Situation hier, man hört ein bisschen Weapons Fire. Carter sagt dann auch hier so, wenn wir die Iris nicht öffnen, und der andere Mitchell meldet sich nochmal, Stargate Command, do you read? Und Landry führt dann Defense Team. Die Jungs unten gehen wieder in Stellung, die Iris wird geöffnet. Und dann kommt ein SG-Team dadurch, und zwar ist das in irgend so einem blauen Flecktarn gekleidet. Sehen ein bisschen verwuschelt aus, also hatten wohl eine schwere Zeit da vor Ort. Ja, ne, also sie gucken sich auch um, nachdem das Target umgeht, und sehen das Defense-Team da irgendwie stehen, und dann reißen sie ihre Waffen auch hoch, und ja, wie man gegen so viele Leute. Aber ist ja egal. Und ja, der blaue Mitchell sagt dann, was geht denn hier los? Und was ist denn hier los? Und der blaue Daniel sieht dann oben das grüne Team stehen mit Landry und nimmt dann seine Sonnenbrille ab. Und ja, ne, das blaue Team nimmt ihre Waffen dann runter, nachdem auch hier deren Mitchell das gesehen hat. Und man ist wohl komplett verwirrt, während wir jetzt unverwirrt in den nächsten Korridor schreiten, und Landry und Carter, also unsere Carter, und so von wegen. Hinten dran läuft der Rest vom SG-Team, von unserem SG-Team. Und ja, ne, puh, sagt Lady, das Phänomen scheint ja jetzt nicht irgendwie auf ein Wurmloch beschränkt zu sein. Ja, ach, Carter hat wohl den Einfluss irgendwie unterschätzt. Und ja, das erste Team konnte irgendwie hier vielleicht einen Ripple-Effekt, ne, in mehreren Dimensionen, in mehreren Realitäten
Da hätten wir dann
ausgelöst
den
haben.
Titel schon, ne? Ja.
Ja, genau. Und ja, damit einen Bereich des Subspaces beeinflussen können, und dass man dann irgendwie hier so eine Art Tunneleffekt hat, der in dieses Universum führt, und jedes Wurmloch, was hier irgendwie ganz in der Nähe des schwarzen Loches da irgendwie langläuft, wird dann da reingezogen in die Singularität und ja, hierhin geleitet. Wir sind also der Hub, sagt dann Landry, und ja, Convergence Point, na, hier hast du den alternativen Titel, den du ja vorhin schon nanntest, dass man das vielleicht so nennen wollte. Und Ja, ne? Und ja, wäre vielleicht auch die Erklärung dafür, warum jetzt der Gate in unserem Universum nicht da irgendwie von beeinflusst ist. Might und ja, und Colonel Mitchell wendet sich dann Landry. Und hier irgendwie alle Earthworld Activations sollen hier zur Alpha Site und ja, Gate Travel vom und aus dem Stargate Command wird hier irgendwie erstmal abgeschaltet, abgeschaltet, abgeschaltet. Ja, was ist denn, sagt Mitchell, wenn hier noch andere SG-Teams ne, unter Feuer ankommen? So von wegen, ja, ab und zu würde er eine Ausnahme machen können. Und ja, aber er wird hier diese Station, das SG-Center hier nicht in die Grand Central Station des Multiversums verwandeln, entlässt sie dann SG-1. Bleibt stehen und Landry geht seines Weges. Im Carters Labor geht es weiter. Wir sehen da Lee, der dann am Arbeiten ist. Und ja, ne, und ja, Lee dann auch, ja, warum hat denn Lee das alternative Team hier irgendwie ein anderes SG-1? Und warum betrifft das auch nur SG-1? Ne? Könnte ja auch SG-2 oder SG-3 betreffen. Und das wird in der ganzen Folge auch nie erklärt.
Stimmt,
Ne,
ja.
es ist immer SG-1. Also das ist schon.
Auffällig?
Ja, das
Ja.
ist halt auch Quark, ne? Also, ne, wir lernen die Auflösung ja später, also das ist totaler Murks. Es hätte eigentlich theoretisch dann jedes Team sein
Ja.
müssen.
Was ich mich nur kurz noch gefragt habe, weil es ist ja so, dass es da auch Abweichungen gibt in den Geschichten, also offensichtlich, aber eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, dass so Dinge, das passiert jetzt hier nicht, damit die Story geht, aber theoretisch, wenn wir ehrlich sind, wenn da 20 Teams stranden, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass bei allen also dieser IDC-Code genau gleich ist wie bei unserem SG1-Team, oder? Also, das finde ich ein bisschen,
Genau.
ja,
Ja.
naja, aber okay.
Man sieht es ja auch nicht. Wer weiß, wie viele
Ja,
Calls sie abgelehnt haben, weil der
alle
falsche
tot.
IDC.
Ja.
Ja, also.
Hätte man vielleicht einmal einbauen können, so kurz, ja.
Ja. Ja, Carter hat dann irgendwie so Vermutungen, SG1 ist ja ein Frontline-Team und die werden vermutlich am meisten Trouble Offworld haben. Das ist einfach Quatsch. Und als ein Result könnten die dann alle hier landen. Wie gesagt, also SG1 ist das, ne, die werden in die heißesten Situationen gesteckt. Aber das würde dann erklären, warum viele Teams dann hier ankommen unter Feuer oder irgendwie sowas, ne? Also dass Landry die dann doch durchlässt. Aber das erklärt nicht, warum es immer SG-1 ist. Das ist völliger Quark, was Carter hier anführt. Reine Augenwischerei. Und ja, ne, Carter erzählt dann auch, ne? Also jetzt haben wir irgendwie schon 50 Teams hier, so von wegen draußen. Und nicht alle sind SG-1 und We've turned back over 50 teams and not all of them have been SG1. Jetzt erzählt sie doch was völlig anderes. Na, also jetzt sagt sie, wir haben 50 Teams schon zurückgehalten und nicht alle sind SG1. Natürlich sind alle SG1 und die haben auch keine 50 halt. Also irgendwie macht der Satz hier überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ne, also das Interessante daran, so viel, jeder hat von einem anderen Point of Origin angewählt und keine Wiederholung und ja, ne, also, ne, das ist irgendwie. Aber gibt, das ist alles in der Nähe dieses Korridors, der zwischen der Erde und dem ursprünglichen Vorfallplaneten gekommen sind. Da zeigt das auch auf dem Monitor und ja, man sieht das auch, dass sie dann alle in der Nähe der Singularität irgendwie und dann direkt auf die Erde abgestrahlt werden. Und ja, ne, was ist jetzt mit dieser überflüssigen Energiesignatur hier? Was ist denn, ne, was ist das nochmal aufgetaucht? Also hier den Energiespike, den man da angeblich angemessen hatte. Und nee, hätte man nicht, ne, ist nur beim ersten Team passiert. Und was war denn das? Ein Kater? Keine Ahnung. Ne, erinnert mich aber an den Incident auf und dann die schwarz gekleidete Carter dazu Katao und Lee und Carter drehen sich um und da steht die andere Carter mit einem SF Escort. Ja, ne, da haben wir doch hier irgendwie, sagt die schwarze Carter, also von wegen so ein unstable he super heavy element in die Sonne gehauen und ja, ne, da ist jetzt das Wurmloch dann durch, aber in diesem Fall ist das Wurmloch durch das schwarze Loch selber gegangen. Und die schwarze Karte dann also, ja, weiß, was das hier für Effekte dann von sich gibt. Und ja, die guckt dann von einer zum anderen und unsere Karte sagt dann so viel, ja, ich dachte, wir könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und die dann hat da nichts gegen. Ich glaube, hier zwei Köpfe sind besser als einer. Und dann hört man Harriman wieder übers Intercom. Unscheduled Earthward Activation. Und die beiden Katas machen sich dann erstmal an die Arbeit. Sie wissen ja, was passiert und wir passieren jetzt die Krankenstation.
Da wird wohl Blut abgenommen oder auch, wie man es vom Englischen ins Deutsch übersetzt, das medizinische Personal zieht Blut am Blut der Tigerblue, BDUSG1. Ja, es ist manchmal, bisschen kryptisch, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Genau. Und ja, eben verschiedene Bluttests, ne? Alle ein bisschen ungeduldig da. Da Landry beobachtet die ganze Nummer, die grünen BDUs sind da auch. Und ja, Denzel fragt mal nach. Und, na, was gibt's? Und Landry meint, ja, oh, war gerade dabei, irgendwie zu suchen. Und dann gehen wir in den Korridor, in den beliebten, dieses Mal auf Level 21 auch. Wo Daniel, Landry und Tjalk eben entlanglaufen, halten dann an einem Raum, die Tür ist da offen, da steht eine Wache draußen und ein SG-1 in grüner Dschungelmüdigkeit wartet im Raum. Okay. Ja, sie drehen sich um, schauen zu Landry, Tjalk und Daniel sind da und es gibt ein Gespräch. Der grüne BDU-Mitchell sozusagen, der blickt da ein bisschen düster auf sein Team zurück und Tjalk meint jetzt, er habe Pratak in Dakara oder auf. Würde ich eigentlich mal sagen, kontaktiert, hat ein Mutterschiff zum Ort geschickt, wo eben oder das von der anderen Colonel Carter da zur Verfügung gestellt wurde. Und Daniel meint ja, wenn wir die also wenn die Ori versuchen, da irgendwie den Brückenkopf zu errichten, einen zweiten, sollte uns der Jafar da irgendwie uns da helfen. Und genau, Landry meint ja, mutmaßlich ist es so, dass sich das Ergebnis in beiden Universen irgendwie auf die gleiche Weise abspielt, aber. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Tjalk meint ja, bis zu diesem Punkt eben, wo diese Besonderheit dieser Variantenuniversen Bemerklichkeit ist es also sehr bemerkenswert, dass es ähnlich geblieben ist. Und Landry meint ja, darüber wollte ich ja auch mit Ihnen reden. Ne? Ein weiteres SG-1-Team kam jetzt vor 20 Minuten durch. Jetzt sind wir irgendwie bei 12 Teams gelandet. Da sind wir doch in guter Gesellschaft, jetzt meint Daniel. Und Landry meint, ja, aber dieses letzte Team ist anders in Bezug auf das Personal. Ne? Da gibt es irgendeine Auffälligkeit. Und hier fragt ihr, ja, was denn jetzt? Und Reddy, nun, es gibt jemanden, von dem ich dachte, würden sie gerne selber sprechen. Landry, Daniel und Tjalk, genau, werden da reingeführt. Dann sind es eben die vier bekannten Mitglieder. Und die haben so rote Hazmat-Suits an, tragen ihre Helme. Und Daniel und Tjalk werfen einen Blick auf die Gruppe. Und ja, der eine Hazmat-Suit Mitchell dreht sich um. Genau, wird kurz gelächelt. Wir gehen wieder mal in eine Holding-Cell. Es ist die Holding-Cell-Folge. Landry öffnet den Raum und im Inneren steht Janet Frazier, gekleidet in so Wüstentarn-BDUs. Ne? Sonst können wir die alle nicht voneinander unterscheiden. Witzig wäre es auch, wenn manche so komische, witzige Hüte tragen würden oder so. Daniel und Tjalk sind da erstmal sprachlos. Denen fällt die Kinnlade runter. Und Frazier meint also, Daniel, Tjalk, wo ist denn überhaupt General O'Neill?
Oder so Schnurrbärte.
Dann wäre es aber wieder ein böses Spielgut werden, wahrscheinlich.
Ja, das haben wir ja
Ja.
später noch, ja.
Genau, und Landry, ja, ich bin mir sicher, ihr müsst jetzt hier viel besprechen. Und Daniel ist fassungslos. Janet? Und hier Dr. Fraser. Janet so, ja, was ist hier los? Und Daniel will wieder zu sich kommen, so nach dem Motto, also, na, das mag jetzt für dich ein bisschen. Also denkst du, bist nach Hause gekommen, bist aber eigentlich nicht. Das ist nämlich nicht das Stargate-Kommando, das du irgendwie hinterlassen hast. Das klingt so, als ob man gestorben ist. Also, ne, und wir sind nicht der Daniel und der Tjalk, den du eigentlich kennst, ne? Hier, es gibt da hier parallele Realitäten, dies, das, also ein wechselhaftes SGC auf einer alternativen Erde in einem anderen Universum. Und Tjalk meint dann, in unserer Realität starb Dr. Janet Frazier vor 2 Jahren. Und Frazier guckt nur so nach dem Motto, bin ich jetzt hier angelangt? Wir gehen ins Science Lab, wo eben unsere Carter da am Monitor steht. Lee ist auch da. Lee meint eben, ja, es sind jetzt mittlerweile, also eben waren es, glaube ich, 12, jetzt sind es 16 verschiedene SG-1-Teams, die eben 16 verschiedene Herkunftspunkte haben. Also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie dass sie nur von einem Tor, hätte ich jetzt gesagt, oder von einem Punkt auskommt, sondern es ist quer verstreut des Universums. Und angesichts der Tatsache, dass eben frühere Reisen durchs da irgendwie keinen Bruch in der Unterraumstruktur erzeugen, hinter Carter gießt die schwarze Carter auch einen Kaffee sich ein, also die ist da auch und hilft oder tut so, weiß, ob sie hilft, wie auch immer. Carter meint jetzt, ja, das hat vielleicht diesen Bruch nicht produziert, aber es ist auch möglich, dass es eben wiederholt Reisen zur Verschlechterung des Raumzeit der Struktur irgendwie beigetragen haben und das geschwächt wird und dann irgendwie durch die Singularität übertragen wurde, wodurch diese Brücke zwischen beiden Realitäten entstand, also dass das irgendwie so erzeugt wurde, irgendwie man will sich da was zurecht friemeln. Lee nickt gerade zu und sagt noch, dass er denkt, dass eben die Nähe dieser Realitäten in Bezug aufeinander das Fehlen des entropischen Kaskadenversagens erklären könnte. Und da hilft es uns auch noch nicht beim Hauptproblem, nämlich wie kehren wir diesen Prozess um? Endlich spricht mal hier einer Deutsch. Und Carter meint ja, da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, denn wenn ich sie hätte, wären die ja alle nicht hier. Sind ja noch einige andere Carters da in dem Raum mit verschiedenen Uniformen und ja, die reden miteinander und ja, die Black Carter kommt herbei. Kaffee, nee, danke, mein Carter. Und Lee, weißt du, also ich kann nicht umhin zu denken, dass eben diese ganze Sache viel einfacher wäre, wenn Hammond uns nicht befohlen hätte, den Quantenspiegel zu zerstören. Wir könnten das nur nutzen, um alle Teams zurück zu ihren richtigen Realitäten zu schicken. Landry kommt rein, scannt den Raum und sucht anscheinend nach seiner Charta in Anführungszeichen. Und aber es ist sich erstmal keiner bewusst, dass der da jetzt da ist. Fühlt sich keiner irgendwie angeguckt nach dem Motto und Charta, na wie denn? Ich meine, gibt hier fast eine unendliche Anzahl paralleler Universen. Die Chancen, dass wir das richtige Heimuniversum finden, das ist also praktisch unmöglich. Und Landry, ja, entschuldigen Sie, Carter, Colonel Carter und alle Carters schauen den Landry an. Also ich glaube, deshalb gibt es eigentlich nur die Szene. Ich meine, meine Carter, und Carter lächelt dann und ja, hier, Sir, winke, winke. Und Landry hat jetzt einen anderen Freiwilligen mitgebracht, und es kommt einer in. Ja, auch so BDU-Kleidung an, weltlicher Tarnung, das ist ja geil. Und es ist Matuf. Huhu, hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass er nochmal um die Ecke kommt. Er starrt den Raum da an, so sieht alle Katers, die alle ein bisschen teilnahmslos oder erstaunt sind, und Kater lacht und ist auch schockiert und er
Es
lächelt
ist
dann.
aber nicht nur die Kater, also die ganzen
Naja.
Katers gucken ihn an, als wäre ein lecker Schnittchen, was man gleich essen müsste.
Genau, hallo Samantha, kriegt er noch raus. Und dann gehen wir auch logischerweise in dieser Episode wieder in eine Holding Cell, wo dieses Mal Teal'c und die Frasier sind an dem Tisch. Der Rekorder läuft natürlich und die Frasier meint, dass sie sich eben auch an diese damalige Mission auf P3X, also hier konnten sie es immer nur mit drei Ziffern und Buchstaben ab. Also, ne, ich kümmerte mich da um diesen Airman, das ist, ihr erinnert euch ja bestimmt, und wir gerieten halt unter Beschuss, also das kennen wir ja auch so, und meint dann zu Daniel, ah, du warst da, ne, du hast mir geholfen, ihn zu stabilisieren und da irgendwie rauszuholen. Und Daniel meint so, nein, das habe ich nicht gemacht, ne? Du wurdest von einer fehlgeleiteten Personalexplosion getroffen, das ist ja geil. War Stabwaffenfeuer und sofort getötet. Und Tiag meint, ja, wir haben hier dir, oder du hast ein Heldenbegräbnis bekommen. Und Frasier, ja, super. Und Tiag meint weiter, ja, hoffentlich kannst du bald in deine Welt zurückkehren. Und Frasier so, hoffentlich? Also sie ging wohl, warum auch immer, bisher davon aus, dass es easy peasy lemon squeezy alles geschehen wird. Und Daniel meint, ja, na, im Moment sieht es ja so aus, als wäre diese Reise hier das, ja, nur eine der Möglichkeiten. Und nein, 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 ich muss ja sofort weg hier. Ich habe hier keine Zeit für so einen Quark. Und Daniel meint, ja, Sam und Dr. Lee arbeiten da schon an was. Und Trey meint, nee, na Mann, ihr versteht es doch nicht, ne? Wir wurden von den Uri, hat sie ja von auch angedeutet, ins Visier genommen. Die Erde wird von einer Plage verwüstet. Hunderte, Tausende wurden infiziert. Wenn wir keine Heilung finden, dann sind wir da alle tot, ne? Ist vielleicht diese Seuche, was wir auch schon kennen, aber das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, doch, davon kann man schwer
Oder man kann
ausgehen.
schon davon ausgehen, genau. Dann geht's weiter woanders. Commissary, was ist Commissary? Ist es der Briefing Room? Nee. Steht
Die
Com.
Mess Hall.
Ach so, weil hier steht Commissary, konnte ich es nicht
Ja,
sagen.
ja, ja,
Ah,
aber es ist die Mess Hall.
okay. Carter und der Matuf sitzen da am Tisch, trinken Käffchen und ist auch, also das habe ich jetzt nicht erwähnt, da sieht man immer mal so eine Sicherheitseskorte noch, weil da diesen 70 Milliarden Teams natürlich nicht hundertprozentig über den Weg getraut wird. Ist auch in so einer militärischen Anlage vielleicht normal. Und Carter meint ja, also, wie sind denn die Dinge so bei euch drüben, ne, im Universum? Und meinst du jetzt auch zwischen uns oder was? Und Carter ist so, naja, ich bin schon ein bisschen neugierig. Und Matuf lächelt und ja, da haben sich Dinge entwickelt, aber mit dir, so auf der anderen Seite der Galaxie, nun, das war irgendwie. Ja, Long-Distance-Beziehungen könnte ein bisschen schwierig sein. Also schließlich bin ich ja in das Stargate-Programm eingetreten, um näher bei dir zu sein. Und wir haben auch ja, zusammengearbeitet und waren auch eine Weile zusammen. Hat dann am Ende nicht sollen sein. Und du bist jetzt mit wem anders zusammen? Mit wem denn? Und naja, ich glaube, ich habe ja was. Und dann gibt es irgendwie einen Laptop öffnete. Ja.
Genau, das ist aber die schwarze BDU-Karte, die
Ja,
dann so kommt und zu dir
genau.
bricht. Was man hier an der Stelle kurz noch sagen muss, es gibt hier immer wieder Andeutungen, ne, so von wegen, dass Carter mit wem anders Maternity Leave oder sowas. Es wird aber nie gesagt, wer. Also, das ist auch so ein Red
O'Neill?
Herring irgendwie. Ja, man weiß es nicht,
Man
ne?
weiß es nicht, ja. O'Neill, T-Rex, Daniel sucht es euch aus, wie es euch in den Kram passt, ist hier völlig.
Baal.
Okay, ja, das ist eine extremere Variante, kann alles sein. Carter meint dann, ja, das ist hier diese postmortale Analyse des P3W-451-Vorfalls. Ein Planeten, dessen Umlaufbahn sich nahe an ein schwarzes Loch verirrte. Unser Team versuchte ja zur gleichen Zeit zurückzukommen und als Ergebnis konnte eben der SGC nicht das Gate hier vom Ende her abstellen. Und ja, die Black BDU-Kater meinte ja, wir waren eben nicht in der Lage, die Verbindung zu trennen, ne, weil das SG-Kommando noch immer mit diesem Gravitationsfeld der Singularität durch offene Gate verbunden war. Ne, das hat da alles nicht gefruchtet. Und Kater meint ja, aber wir versuchten nicht. Und die Black-Kater da, ja, in diesem Fall haben wir da eine geformte Ladung, wahrscheinlich C4 war das, ne, verwendet, um den Energieschub in den Materie Strom zu bringen, in die Materie doch Strom zu bringen und der diesen dann zwingt, auf ein anderes Tor überzuspringen und so die Verbindung zu trennen.
Nee, das ist eine gezielte Ladung. Das war doch dieses Gerät, wo dann, wer war denn das? Wo O'Neill dann doch hier im Gravitationsloch, im Gravitationssog
Ach
des
so, wo
schwarzen
er so
Loches
da
hing.
hing an der Leine.
Ja,
Ja,
genau,
stimmt.
mit
Ja, du
diesem
hast recht, ja.
Abstrahlgerät, was sie hatten, das war das, ja.
Genau, ich komme hier nur durcheinander, weil das so komisch übersetzt ist bei mir. Das ist stark konzentrieren hier. Carter meint, ja, das könnte nämlich dieses komische Geräusch, was man vorhin wirklich nur minimal gehört hat, wenn man nicht geschlafen hat, hat man es verpasst, was eben diese überflüssige Energiezufuhr oder Signatur, die Materie vom ersten Wurmhol begleitete, da eine Art, ne, und die andere Karte, die Black-Karte, unterbricht. Vielleicht gibt es da oder gab es da irgendwie Supernova-mäßig, ne, irgendwie Gammastrahlenausbruch, der in genau ein, also dieser Millisekunde entladen wurde, dass das Wurm noch durch die Singularität ging, ne, und dann eine Milliarden-Egel? Also es ist ja alles ein bisschen drunter und drüber. Unterraum, Zerriss, Punkt, Zusammenfluss erschuf und dann irgendwie betroffenen Realitäten in diese reinzog. Und Carter meint ja, um dann eben die Brücke zwischen diesen Multiversum zu versiegeln, müssen wir diesen Punkt des Zusammenflusses, ne, ins Visier nehmen, stellen. Also wir stellen diese Umstände nach sozusagen und dann können wir erst gucken, wo dieser Bruch dann verursacht wurde. Matouf meint, ja, aber wie soll denn das gehen? Ne? Also du hast ja gesagt, ne, das ist hier irgendwie 1 zu 1 Milliarden Freak-Inzidenz oder so, nach dem Motto, das ist doch wie so ein Lottogewinn, das passiert dann ja einfach so. Und Carter, boah, die Chancen würde es deutlich steigern, wenn wir das Wurmloch aus der Gleichung nehmen würden. Und Matouf so, ja, was passiert dann mit uns? So, also zur Black-Carter. Die meint ja, wir wären dann hier gestrandet und alle tauschen Blicke aus, so habe ich keinen Bock drauf. Ich habe darüber nachgedacht und euch auch noch nichts davon erzählt, nach dem Motto. Und Carter meint, ja, ich verstehe auch, warum du gezögert hast. Das ist ja auch, ne, schwierig. Hast aber die richtige Entscheidung getroffen. Durch diese Abdichtung dieses Bruches, wie auch immer, werden wir dafür sorgen, dass keine weiteren Teams dann reinkommen, um hier zu stranden. Ne? Das hätte man dann das Problem eingedämmt, aber hundertprozentig nicht gelöst, sozusagen.
Hätte man Super Mario holen sollen, der ist doch Klempner.
Das ist richtig, ja. Mit Luigi, die machen das,
Genau.
die friemeln das. Die Black Carter meint ja, das ist aber nur vorausgesetzt, dass das Ganze so, wie wir uns das jetzt irgendwie, das ist ja auch nur theoretisch, das ist ja nichts, die haben ja noch nicht eine praktische Lösung in der Hand, dass es auch überhaupt funktioniert. Ich meine, wir haben noch ein großes Hindernis zu überwinden. Und ja, wie haben wir denn diesen Sprengsatz für diese Singularität oder dieses Ding? Und Carter meint, ja, da bekäme man wohl Hilfe von einem Freund. Und wir gucken mal, ob es genauso freundlich im Briefing Room jetzt weitergeht.
Wobei, ich weiß nicht, dieser Freund, den Sie jetzt holen, warum Sie den benötigen, ich habe keine Ahnung, wofür das denn sein soll. Weil so eine, also, ne, also, Sie fragen, die Frage, die ja gestellt wurde, wie bringen wir dieses Ding dahin? Ne, also, diese Charge dahin. Ne, es geht nicht darum, wir haben gar keine Charge, wir bräuchten jemanden, der uns da hilft, sondern wie bringen wir die? Und das tun Sie ja selber mit eigenen irdischen Mitteln. Also, das ist
Ist ein
Quark
komisch,
irgendwie.
komischer Dialog, ja.
Ja, wir sehen einen Asgard, der im Briefingraum hockt. Da denke ich, möchte man direkt an Thor denken. Es ist aber nicht Thor, dieser Asgard. Er wird es also der Name ist Kvasir, also Kvasir, Sir. Und ja, der Thor lässt sich entschuldigen, sagt da so von wegen, der ist mit Heimdall irgendwie in der Nachbargalaxie und hat irgendwie ganz, ganz tolle Dinge zu tun, ganz, ganz wichtige Dinge. Ich bin hier an seiner Stelle da. Und ja, so von wegen, ich habe die Zeitdilatations das Zeitdilatationsgerät mitgebracht, also das kennen wir ja, das haben sie ja auch gegen die Replikatoren eingesetzt, wobei das natürlich auch totaler Quark ist. Ich dachte, die wollten jetzt irgendwie das Wurmloch überladen.
Das hatte ich
Also,
genauso auch eher verstanden, aber das ist alles
ja.
sehr verwirrend hier.
Was hier mit der Time Dilation, ne, also das ist irgendwie. Und vor allen Dingen, ne, also wie ich ja gerade schon sagte, ne, man ist eigentlich, hat gesagt, so von wegen, wir brauchen eine Hilfe, um das Ding dahin zu bringen. Ne, die Leute haben selber entsprechende Hyperraumantriebe. Also hier kommt dann aber raus, man brauchte diese Zeitverzerrungsgerät, das Zeitverzerrungsgerät von den Asgard. Und deshalb ist quasi hier. Und ja, Landry bedankt sich und sagt dann, ja, danke schön, dass du so hier so fixi Foxy angetapert bist. Ja, was glaubst du denn? Will er Mitchell wissen? Wird das funktionieren? Und quasi so, ja, ich werde hier besser. Ne, ich würde lieber nicht spekulieren, sagt er. Ja, sagt er auch so von wegen. Also Spekulationen bringen uns hier überhaupt nicht weiter. Und ja, quasi ist er so der Trockene und Mitchell ist davon auch irgendwie so, oh Gott. Ne, also, ja, sagt er zu Carter, oh mein Gott. Und ja, wendet sich dann aber dann an quasi, wie sind denn hier die Chancen? Und ja, unter 12%. Ne, also das aber auch nur, wenn ihr das schafft, hier den Plan irgendwie umzusetzen, bevor euer Schiff, ne, hier haben wir die Means of Transport, ne, bevor euer Schiff dann irgendwie in den Gravitationsschlund des schwarzen Loches gezogen wird. Ja, ne, Mitchell ist auf wegen wieder an Carter und lästert wieder so ein bisschen, oh Gott, das ist aber eine kalte Einstellung und ja, ne, Landry sagt auf jeden Fall, hey, ihr habt grünes Licht und schaltet diesen Scheiß hier mal ab. Und das Team macht sich dann auf die Socken. Und ja, Mitchell und ist mit Carter nochmal dann dran, so von wegen. Ich habe alle diese Mission Reports über die Asgard gelesen. Es sind irgendwie anders, als ich sie erwartet hätte. Und ja, was hast du denn erwartet? Und er so, ihr vielleicht Hosen. Also. Das ist auch irgendwie so ein bisschen funny. Wir gehen in Carters Labor und wir sehen ein Mark 9 Gatebuster Weapon auf dem Counter sitzen. Also hier, so, ne? Also hier haben wir dann die
Das
Energie
ist das Ding,
Charge,
ne?
diese
Ja.
eigentlich. Ja, aber das ist wieder was anderes. Also, ne, sie haben gesagt, sie wollten
Ja.
eigentlich diese Super Charge, die sie beim letzten Mal im schwarzen Loch benutzt haben, benutzen. Das sah ja völlig anders aus. Das war ja kein Gatebuster, den sie da hatten. Hier haben sie eine Gatebuster von dem komischen Zeitdilatations-Huppi-Fluppi. Haben sie vorher überhaupt nichts erzählt. Also hier wechseln sie wohl irgendwie scheinbar ihre Pläne wie andere Leute die Unterhosen. Was vor allen Dingen dieser Gatebuster, diese Bombe jetzt mit dem Zeitdilatationsgerät zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie das umdrehen, weil du hast ja in Richtung schwarzen Loch hast du ja Zeitverzerrung. Ne? Das heißt, außen läuft das ja deutlich schneller dann ab als dann Richtung schwarzes Loch. Weißt du, dann würdest du Millionen Jahre da warten, bis das Ding explodiert ist. Vielleicht machen sie es hier in die andere Richtung, dass sie das Zeitdilatationsgerät benutzen, um die Bombe zu beschleunigen. Also je näher es ans Gate kommt, desto schneller wird es, damit es halt auch zeitnah zu unseren Lebzeiten beim schwarzen Loch ankommt und das schwarze Loch zerrt. Wobei, das ist auch totaler Quatsch. Also ein
Ja,
schwarzes Loch in die Luft sprengen, das ist
ja.
völliger Unsinn. Also, das ist viel zu viel Energie. Also, das ist also wirklich irgendwie, was auch immer sie vorhaben, das ist irgendwie merkwürdig. Ja, quasi macht nochmal Mut und sagt so viel, ja, hier, so von wegen, also wenn ihr euch in der Zeit vertut, was den Zeitpunkt der Explosion angeht, ne, oder wenn ihr der Singularität zu nahe kommt, dann werdet ihr wohl in Stücke zerrissen. Carter geht aber nicht drauf ein, also unsere Carter. Ja, tut mir leid, sagt sie hier, spannt irgendwie den Nacken an, sagt ja, ich habe irgendwie Probleme, mich zu konzentrieren und quasi bietet sie, ja, kein Problem, ich kann die Kalibrierung für dich vornehmen und Carter ist darüber recht happy. Der Matuf kommt dann an und ja, ne, also wir haben hier öfter schon die Erde gerettet, sagt er. Und ja, ne, gegen wirklich unverschämt hohe Wahrscheinlichkeiten, die gegen uns standen. Und wir haben immer irgendwie, haben wir es geschafft, da am Ende siegreich zu bleiben. Und ja, Carter zu ihm so, ah, es tut mir leid, ich kann dich nicht nach Hause schicken. Und ne, ich kann auch nicht mal hier die Mission irgendwie verzögern oder hast du nicht gesehen? Ja, sagt er, also der Matuf hat da irgendwie Verständnis für und sagt dann, ja, also von wegen tust, was dir das Beste ist für deine Welt. Und hä, vor allen Dingen, war das nicht ein anderes Team dann später? Also, ne, also der Matuf gehört zu dem Team von Fraser. Das kam
Ich
vorhin irgendwie anders durch. Ne? Also erst haben sie
kam
Matuf
anders rüber,
gehabt
ja.
und dann kam später nochmal ein Team. Hey, da ist doch hier noch jemand, den du gerne sehen möchtest.
Also
Und so von
jedenfalls
wegen.
von der Reihenfolge der Szenen war es so, dass es, aber es kann auch sein, dass es zusammengehört, aber dann haben sie es schlecht rübergebracht. Ja, das würde ich schon
Ja.
sagen.
Nur weil sie sagt, geht nämlich darauf ein, ja, ich glaube ja, hier ist nicht die einzige. Das einzige Team, was hier vielleicht eine Rettung für ihren Planeten bräuchte. Ja, ne, für diese Plage und der Matuf bestimmt nicht. Und ja, ne, so von wegen. Ja, ne, du und deine Samantha Carter, die werden ja wohl kein Problem damit haben, sobald sie zurückkommen. Es gibt ja gar keine meine Samantha Carter mehr. Das ist ja lange, lange Zeit zurück. Und Carter wendet sich an sie, ja, ich habe dich vermisst und ja, man kommt sich ein bisschen näher, knutscht sich fast, tut es dann aber nicht. Man schaut nämlich an die Seite und da steht Quasir und der dann sagt so, ich habe die Kalibration abgeschlossen. Und ja, Carter bedankt sich. Und wir machen in Landrys Office weiter, wo sich weniger bedankt wird.
Der sitzt am Schreibtisch, schreibt da seinen Bericht und die Fraser kommt mal rein. Die SF ist Gott ist auch. Na, hier, sorry für die Störung, ne? Haben Sie mal kurz hier einen Momentchen und ja, Wollo, kommen Sie doch mal rein. Die SF gerade bleibt da draußen stehen und Fraser kommt ins Büro und ja, setzt sich da auch hin. Und ja, ich möchte mich hier, also eben alle Namen, alle Teams, die hier gestrandet sind, irgendwie jetzt würde ich gerne hier was besprechen, einen Antrag stellen. Ne? Verschieben Sie doch bitte mal die Mission hier, bis wir einen Weg nach Hause irgendwie haben oder gefunden haben. Kann ich nicht machen, sagt er. Wir brauchen unsere Teams da draußen für die Infos eben bezüglich der Ori-Bedrohung, anstatt hier auf unseren Händen zu sitzen und zu warten, dass eben der normale Geldbetrieb wieder losgeht. Und das wird eben nicht möglich sein, bis die ganze Nummer hier gelöst ist. Und Fraser, ja, schon, aber ne, man muss auch einen Blick aufs Gesamtbild werfen. Also es geht hier weit über diese eine Welt hinaus, ne, jenseits dieser Galaxie, dieses Universums. Hunderte Milliarden Menschenleben stehen auf dem Spiel. Ihre Überlegung könnte eben, was ihr Überleben könnte, nicht nur von unserer Rückkehr abhängen, sondern auch von der Rückkehr jedes SG-1-Teams, das auf dieser Planet, auf dieser Basis hier gestrandet ist. Sir, ne, zurück in meinem Universum. Die Erde steht da vor dieser globalen Pandemie. Einer, der ihrer Planet ja bereits ausgesetzt war und das bewältigt hat, das Problem. Sie haben auch die Heilung, ne, die Welt retten könnte. Also muss ich hier alles tun, um dieses Heilmittel sozusagen auch in meine Welt zu bringen. Landry kann das verstehen, ne? Aber auf die Gefahr hin, gefühlskalt zu klingen, sind meine Prioritäten diese Welt. Und Landry, ja, wie kann man denn das Leben einer Gruppe gegenüber denen einer anderen priorisieren? Was macht denn meine Erde weniger wichtig als die ihre? Und Landry sagt ja, wir haben ja die Top-Leute aus verschiedenen Welten, Universen, wie auch immer, die an einer Lösung arbeiten, um sie nach Hause zu schicken. Jetzt können sie doch hoffentlich da auch eine Lösung finden, bevor die Mission abgeschlossen ist. Aber wenn nicht, dann tut es mir eben leid, ne? Also er lässt dann nicht mit sich reden und ja, kann da auch, oder aus seiner Sicht gibt es ja jetzt nicht großartigen Spielraum. Wir sehen kurz im Orbit über der Erde die Prometheus. Auf der Brücke ist unser normales SG-1-Team sozusagen, ne? In den grünen Anzügen halt, stehen auf der Brücke rum, Laptop, jawollo. Carter meint ja, wir haben hier diesen Sprengkopf und das Zeiterweiterungsgenerator, das haben wir alles fertig geladen. Und Mitchell meint ja, sobald die Systemkontrollen abgeschlossen sind, da können wir doch, da wird schon klappen. Es kommt dann das schwarze SG-1-Team auf die Brücke und also in Form. Ja doch, und dieser schwarze Daniel fragt mal nachher, ja, wo sind die Crew? Und Mitchell meint, ja, schauen Sie sich an, nach dem Motto, dass wir alle jetzt nur die Crew sind oder so. Und Mitchell wechselt zum Captainsstuhl und Tjalk meint, angesichts der Gefahren, die wir ausgesetzt sind, wurde beschlossen, dass wir alleine da vorgehen. Was ich aber auch ein bisschen merkwürdig finde bei so einem Riesenschiff immer. Aber gut, was soll schon schief gehen? Der schwarze Mitchell meint ja, also der Plan, ne, wenn der Fuba geht, also schief geht, es ist Fuba ist ja dieser Ausdruck, bei dem Zweiten Weltkrieg haben es ja immer die Soldaten gesagt, wenn was Fuba ist, also Grüße an alle Band of Brothers, Schauer, also ist es der Plan, dass wir die Einzigen sind, die mit dem Schiff untergehen und Mitchell hebt seinen Finger nach dem Motto, jawollo. Daniel meint, nun, es gibt noch viele, wo wir herkamen, oder? Und lächelt ein bisschen, während der Black Daniel ihn anblinzelt und gerade die Augenbraue Tialkisch hebt, quasi meint, dass eben die gefährliche Mission dieser Natur nicht auf die leichte Schulter genommen werden soll. Der steht da nämlich auch rum. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass die Prometheus die Reise nicht übersteht oder überlebt. Aber Mut und eine unerschütterliche Entschlossenheit werden sich als wertvolles Gut für dieses Unternehmen erweisen. Und die beiden SG-1-Team gucken den nur ein bisschen besorgt jetzt an. Also es scheint jetzt nicht so viel gebracht zu haben, diese Rede. Und quasi meint dann, nun, naja, viel Glück euch allen. Und ja, lässt sich mal sicherheitshalber wegbeamen. Also der ist auch weg und Daniel meint dann, er vermisst Thor. Wir sehen die Prometheus kurz durch den Hyperraum dengeln, wie so der Fachausdruck, denke ich, ist. Wir gehen in die Promethean Mess Hall. Die beiden Mitchells sitzen an einem Tisch, am Fenster da und gucken ein bisschen raus. Und es gibt da irgendwie Becher und es wird getrunken. Und unser Mitchell meint, ja, natürlich, ne, hier, er tat es mit diesem, konnte ja Orangensaft trinken und dann hat er einen Moment lang irgendwie was im hinteren Teil des Kühlschranks, den irgendwie her und der Black Mitchell meint, ja, ne, er war so durstig und er hat es dann zurück, dass er es direkt zurückwarf und ein, zwei Sekunden bevor er es dann einatmete und unser Mitchell meint dann, ja, hier hat er den ganzen Osaf wohl irgendwie da überall verteilt, an den Tische gespuckt und Stühle und Black, ja, hier auf Tante Emma, jawohl, Tante Emma, also die hat wahrscheinlich auch einen Tante-Emma-Laden, ich weiß es nicht. Black Mitchell meint, ja, die alte, fette Emma ja, über den Tisch, keine Ahnung, es ist irgendwie witzig anscheinend. Und der grüne Mitchell meint, ja, hier ne, gab es noch ein kleines Stück Speck im Gesicht, also wird da die Szene ausgeschmückt, ne, Saft tropfte aus der Nase. Es wird sich totgelacht, die Black BDU-Kater nähert sich. Dem Paar steht hier, das ist ja auch geil, welches Paar, lächelt dann will. Und ja, Fun Fact, diese Geschichte, die man hier erzählt, die ist tatsächlich so passiert, ihr Jonathan Frakes. Und zwar war das diese Orangensaft-Story, teilweise war sie passierte dem Vater von Joseph Malazzi. Ja, sie meinte, ne, erinnert ihr euch an alte Zeiten und Mitchell Jabalo, ne, also ich könnte den ganzen Tag mit diesem Kerl sprechen, ohne Zweifel, meint der andere Mitchell und na, geht's ins Bett, dies, das, apropos, jetzt ist auch meine Schlafenszeit, meint der Black Mitchell. Und Mitchell meint, ja, man braucht ja seinen Schönheitsschlaf. Und dann meint er, nun, schauen wir mal, wer da spricht. Ja, im Korridor der Prometheus, der Black Mitchell und Black Carter verlassen die Messhall. Und na, und wie ging es dann weiter, meint der Black Mitchell. Und Black Carter, ja, ich habe hier einen Weg gefunden, alle Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Es ist schon alles bereit. Also, da ist irgendwas geplant. Und der Black Mitchell meint, super duper, perfekt, wenn sie rausfinden, was passiert, wird es zu spät sein. Und die zwei steigen in den Aufzug und wir sehen den Space vor Kalana, die Prometheus kommt da aus dem Hyperraum. Und im Korridor sehen wir nochmal den Black Mitchell und Black Teal'c kommen an der Korridorkreuzung an und der Black BDU Daniel verlässt den Aufzug, schließt sich den an und die drei laufen dann und Black BDU Mitchell meint, Showtime. Wir springen auf die Brücke, dort findet gleich die Showtime wo anscheinend statt. Die Black Carter sitzt da auch an, da, ja, was ist es? Steuerung, glaube ich. Und die grüne Carter an der, ist da auch. Und ja, Black Carter wirft da immer so Blicke rüber. Und sie meint dann, ja, wir nähern uns der Singularität. Und Carter meint, ja, berechnen hier der minimalen Hauptdistanz zum Sprengkopf. Und dann meint die Black BDU. Die guckt immer, schielt so rüber zur Karte, so unauffällig, auffällig und will gucken und nach dem Motto, ob sie beobachtet wird. Und ja, öffnet da irgendwie ein Menü bei der Prometheus da. Und da sieht man, also kann man lesen, das ist Level 6 Armory, also die Waffenkammer. Und da gehen wir jetzt auch kurz hin, da sehen wir das Rest Black BDU SG1 Team und na, kommen schon gerade, die sind an der Türkontrolle, es ist noch nicht offen sozusagen. Und auf der Brücke friemelt sie da rum und irgendwann geht's dann. Und ja, jetzt kann sich eben dieses schwarze SG1 Team mit Waffen ausstatten. Auf der Brücke meint Kader, ja, ich hab's, die Info ist weitergeleitet und die Black BDU Kader meint ja, dass wir Subleitmotoren und fliegen sie doch zu den Koordinaten. Genau, und dann geht's weiter in der Korridor der Prometheus, nähe Mess Hall.
Mitchell geht da den Korridor runter und dann sieht er plötzlich den schwarzen BDU-Mitchell, der dann in der Mitte des Ganges einfach so rumsteht. Der hat die Hände hinter dem Rücken und ja, unser Mitchell sagt dann, hey, wir haben unser Ziel erreicht und ja, habe ich gehört, antwortet der andere. Und ja, ne, also ja, man schaut sich gerade nach einem Parkplatz um oder sowas. Und ja, ne, unser Mitchell hat aber irgendwie so eine Ahnung. Ja, ne, und als der andere dann die Hand hebt und eine Sette in der Hand hat, ist der andere Mitchell schon hinter der nächsten Ecke verschwunden. Er hat dann so einen Hechtsprung hinter sich gebracht. Der schwarze Mitchell läuft ihm dann hinterher. Leider trifft er dann auf den schwarzen Dialk. Der hält einfach den Arm dann in den Korridor und der unser Mitchell rennt dagegen und geht zu Boden. Ich glaube, er wird auch noch umgesettet, ne, so von wegen, nee, doch noch nicht, so von wegen, ja, unser Mitchell, so von wegen, ja, hier, sagt er, hier, ich sollte euch warnen, ich habe hier die sodanischen Moves studiert, aber er ist total groggy auf den Beinen, als er sich dann wieder aufrichtet und sagt, ja, ihr seid gewarnt worden und, ja, ne, der andere Tierhack grapscht sich dann unseren Mitchell und haut ihn gegen einen Bulkhead und der schwarze Danny dann auch so, wäre es nicht einfach gewesen, ihn zu setzen? Ja, aber das hat viel mehr Spaß gemacht und der andere Mitchell dann so wegen, hat er mich jetzt irgendwie beleidigt? Also hat er irgendwie so Gewalttendenzen gegen mich? Wir sehen den grünen, warte, Green BDU Mitchell appears. Achso, genau, auf der Brücke kommt der grüne BDU Mitchell rein, also unser Mitchell dann rein, hält sich den Kopf in Schmerzen und der schwarze Team kommt dann hinten rein. Auch dazu und ja, haben dann Sets im Anschlag und unser Daniel so, hey, was ist denn hier los? Ne, wir ändern hier ein bisschen die Pläne, sagt dann der schwarze Mitchell. Ja, wir sehen dann, dass die Prometheus sich vom schwarzen Loch wegbewegt und in den Hyperraum springt. Wir sehen eine Bridge Cell, also eine Brick Cell und das grüne SG-Team wird da reingeschubst. Also unser Team, die schwarzen Leutchen stehen da draußen, haben ihre Sets immer noch im Anschlag und was... Ihr könnt ihr uns jetzt erzählen, was ihr überhaupt wollt? Und ja, mal einen kleinen Umweg, sagt der schwarze Mitchell. Und ja, wie lange oder wie weit ist denn dieser Umweg? Und ja, so um die 3 Wochen. Und ihr wollt damit nach Atlantis, sagt dann unsere Charta. So von wegen, ne, also unsere parallelen Realität. So von wegen könnte, ich wüsste jetzt keinen Ort, wo man besser hinfliegen könnte innerhalb von 3 Wochen. Oder in 1,5 Wochen, also von wegen, er macht ja den Umweg. Ja, nur sobald wir unsere Mission hier abgeschlossen haben, werden wir euch auf den nächsten habitablen Planeten aussetzen. Und ja, bis dann, habt einfach Spaß. Auch interessant, die haben ja hier irgendwas vor, was sie in ihrem Universum wohl nicht können. Ne? Also ohne jetzt zu spoilern, wollen die denn zurück? Mal ganz ernsthaft. Also egal, was sie gemacht haben, wird das technisch wirklich eine ganze Ecke an Skill benötigen, Fachwissen, Gerätschaften vor allen Dingen. Ins SGC können sie nicht zurück. Also wo wollen sie das jetzt finden? Oder wollen sie aus Atlantis heraus? Dann ganz Atlantis ein. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Die haben keine Ahnung, wie Atlantis in unserer heimischen Galaxie. Also wir haben jedenfalls keine Unterhaltung darüber gehört. Wie unser Atlantis ausgestattet ist. Also das ist auch schon sehr, sehr vage. Also der Plan, egal was sie dann da vorhaben, ist auch sehr, sehr vage, dass sie unbedingt glauben, dass sie dann an Bord der Prometheus kommen. Also das hätte ja auch sonst wer sein können. Oder man hätte sagen können, das ist nur unser SG-1. Ne? Alle anderen bleiben hier im SGC. Also das ist einfach zu viel. Also das ist wirklich so ein Plan, der ist... Ich weiß nicht, da kannst du besser Lotto spielen, glaube ich. Nächster habitabler Planeten und ja, 3 Wochen, so von wegen. Können uns ja jetzt irgendwas einfallen lassen, haben ja genug Zeit, hat niemand Ideen. Ja, sagt ja, klar. Ne, also durch diese Umstände hier so von wegen, wir könnten vielleicht ihren Handlungen antizipieren und dann entsprechend reagieren und müssen nur, wie sie denken. Und naja, das sollte jetzt nicht so unbedingt schwer sein, sagt unser Daniel. Und schaut an Daniel und Daniel schaut über die Köpfe hinweg zu einer Kamera. Wir sehen jetzt aus der Sicht des Kameras, dass Tiag da hochreicht und sie abreißt, vermutlich, weil man sieht das Bild dann plötzlich nicht mehr. Oben auf der Brücke ist das schwarze Team irgendwie zu Gange. Der schwarze Tiag kommt dann auch dazu. Und der andere Colonel Mitchell möchte dich sehen, sagt er zu seinem Mitchell. Und die schwarze Karte willst du den jetzt wirklich irgendwie die nächsten 3 Wochen ignorieren? Und ja, der andere Mitchell lässt sich im Sessel zurücksinken und seufzt. Und unser Mitchell sagt dann zu ihm, so von wegen, später in der Mess Hall, so von wegen, ja, ihr seid doch eigentlich recht umgänglich, ne? Ihr habt uns bis jetzt noch nicht so groß wehgetan. Und unser Mitchell guckt dann aber rüber zu dem Tierk und unser Mitchell fährt dann weiter, ja, ihr habt keine Bärte, ne? Also ihr seid jetzt nicht der böse Zwilling, das ist ne, aus dem bösen Zwillingsuniversum. Das ist eine TOS-Anspielung, da gibt es ja auch hier das Mirror Universe, wo sie alle bei TOS dann Bärte tragen, also gerade Spock. Ja, so wie ich mich jetzt kenne, sagt unser Mitchell, so von wegen hast du vermutlich gute Gründe, da irgendwie uns so zu behandeln. Und ja, ich verstehe dich vermutlich besser als jeder andere. Also sag mir doch, was hier einfach los ist. Und ja, sagt der Mitchell, der andere Mitchell, so wegen, lass mich dich was fragen, wie weit würdest du jetzt gehen, um jeden Mann und jede Frau auf der Erde zu retten? Ne, so wegen, ich weiß die Antwort, brauchst nicht antworten. Und ja, du würdest da auf jeden Fall dasselbe machen. Und ja, Mitchell hat direkt die Idee, ihr wollt ein ZBM, klar, ihr wollt ein ZBM. Und ja, der schwarze Mitchell ist etwas überrascht. Er sagt, come on, ne, warum solltest du sonst nach Atlantis? Und ja, der schwarze Mitchell sagt hier so, unser ZBM ist deleted. Wir müssen ja aber irgendwie die Ancient Weapon in Antarktika in Betrieb nehmen. Und also ihr wollt jetzt unsere Erde irgendwie opfern, um eure zu retten. No, das heißt, ZBM ist doing, das allowing one-way travel from the Pegasus Galaxy to the Earth. Und es gibt aber Billionen, Milliarden von Leben, die man jetzt irgendwie retten müsste. Und ja, Mitchell, aber wir müssen doch hier ZBM benutzen, um Atlantis zu tarnen. Na, wenn die Wraiths zurückkommen, merken, dass die Stadt nicht zerstört ist, dann würden sie auf jeden Fall einen weiteren Angriff starten. Und ja, wenn Atlantis untergeht, dann wird diese Galaxis hier das nächste Ziel. Wobei das auch totaler Quatsch ist. Die Wraiths gehen davon aus, dass Atlantis zerstört worden ist. Sie wissen immer noch von der Erde. Also. Ach so, ja, vielleicht wegen der Technologie. Ich glaube, da war ja irgendwas. Ne? Sie wollten dann irgendwie Atlantis einnehmen. Man könnte da irgendwie was an Technologie filzen, sodass man dann einen intergalaktischen Antrieb machen könnte. Aber eigentlich auch Quark. Dann zerstört man halt Atlantis. Also, das ist eigentlich auch Murks. Ne? Also, ne? Falls die Wraiths zurückkommen, falls sie angreifen, sagt der schwarze WDU, falls die Stadt zerstört worden ist. Ne? Also, unsere Bedrohung ist auf jeden Fall mehr. Und direkter und ja, aber das gibt euch doch nicht hier kein Recht und so von wegen, ja, was passiert denn hier? Ne? Also, ihr beamt das ZPM aus Atlantis und wie willst du das denn jetzt in euer Universum zurückkriegen? Und der schwarze Mitchell antwortet nicht, unser Mitchell hat aber dann, ja, ihr könnt irgendwie zurück. Du hast das alles geplant und der schwarze Mitchell, ich weiß nicht, der kann sein Gegenüber nicht wirklich so leiden, scheint mir irgendwie, jetzt so, wo die Katze aus dem Sack
Nee.
ist, so. Ja, winkt dann irgendwie dem schwarzen Tierk und ja, der schwarze Tierk geht dann auf unseren Mitchell zu. Ja, Whatsoever wird vom Buttig abgeführt und wir sehen dann unser Team wieder in der Brig und man wartet da, die Zellentür öffnet sich, dann kommt dann unser Mitchell, wird dann hineingestoßen von dem schwarzen Tierk und ja, ne, erzählt der grüne Mitchell dann hier so wegen, ja, sie wollen hier unseren ZPM abgrapschen. Und wendet sich dann an Carter. Hier bist du sicher, dass er das, dass die Tür öffnen kann. Und ich habe das Ding gebaut. Ne? Also ich habe geholfen, das Ding hier zu bauen. Ne? Also hier die Tür irgendwie aufzumachen, ist der einfache Part. Ne? Der tricky Part wird sein, hier das Schiff zurück zu erobern. Es geht auf Deck 6 in einem Korridor weiter. Wir sehen eine Brig dort, die sich öffnet. Das grüne SG-1-Team, also unser SG-1-Team, kommt da raus, schaut sich ein bisschen um. Tiak macht sich direkt auf den Weg. Die Armory is this way. Und nee, tja, lass uns mal auf der nächsten Ebene gehen. Da werden wir vermutlich eher weniger entdeckt und Daniel und ich werden zum Engine Room gehen und einen Kosol-Kristall hier rausziehen. Und sobald sie das Problem hier analysieren wollen, werden wir sie anfallen. Tja, bestätigt das wortgewaltig very well. Und dann geht man auseinander. Wir sind in der Nähe der Armory. Man sieht auch ein Schild, das auf die Armory hinweist. Interessanterweise hier hat man eher die englische oder die französische, also die kanadische Schreibweise. Da steht nämlich auf dem Schild Armory, also mit OU, anstatt nur mit dem O, also britisch-englisch mehr. Und das ist natürlich eigentlich falsch. Ein Amerikaner würde da Armory hinschreiben, also nur mit einem O. Wir sehen auf jeden Fall unseren Mitchell und unseren Tiag, die jetzt da in Richtung der Waffenkammer gehen. Ja, reicht jetzt auch an irgendeine Box, fast an Tiag, um die Tür zu öffnen. Man hört dann aber irgendwie Footsteps und ja, dann sieht man da irgendwie den anderen Daniel und den anderen Teal'c mit einem grün gekleideten Mitchell dabei und die haben jetzt ihre Sets im Anschlag und ja, ist wohl so, dass der schwarze Mitchell sich als grüner Mitchell ausgegeben hat. Ja, man musste jetzt euch irgendwie, ne, musste rauskriegen, was ihr vorhat, so von wegen, ne? Ihr müsst das unbedingt probieren. Ja, unser Team lässt die Arme jetzt irgendwie, ne, also hebt die Arme irgendwie und der alternative Mitchell so von wegen, ja, ne, so von wegen, wir wissen jetzt, wie ihr da rauskommen würdet und das werden wir jetzt in Zukunft verhindern. Aber dann kommen plötzlich Zetblasts von hinten und wir sehen den Rest von unserem SG-1-Team, die da stehen mit den, ne, man hat ihnen ja gesagt, geht doch besser auf die andere Ebene und sie werden, das schwarze Team wird umgesettet. Ja, ne, der andere Mitchell ist noch nicht getroffen, der steht da noch so von wegen, hey, bitte schlag mich nicht, wendet er sich an den unseren Tier. Ja, sagt der Mitchell, also während wir hier oben waren, waren wir da unten, sagt dann unser Daniel, so von wegen, wir sind in die andere Waffenkammer eingebrochen, so von wegen, aber woher wusstet ihr, dass ich nicht euer Mitchell bin? So von wegen, ja, war doch einfach, wenn wir in eurer Position gewesen wären, hätten wir dasselbe gemacht. Wobei das ja auch Quark ist. Man hat eine Karte dabei, wenn die Universen so ähnlich sind, hätte man wissen müssen, wie man die Tür von innen aufmacht, dann hätte ich das einfach
Ja.
verhindert. Na, also das war jetzt irgendwie dieses Versteckspiel, das machte überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ne, der alternative Mitchell fängt dann an, so von wegen, also ihr wusstet, dass wir wussten, dass ihr wusstet und hast du nicht gesehen, also dieses typische, ne, so von wegen, dieses typische Verwirrspiel und, ja, ne, also als ihr wusstet, dass es eine Falle ist, dann habt ihr eure eigene aufgesetzt. Ja, indeed, sagt dann Tiag, nachdem er ein bisschen drüber nachgedacht hat. Und ja, dann hier bringen wir uns mal zu unserem Colonel Mitchell. Wir gehen in eine andere Brig und ja, da werden BDU, der schwarze Tiag, der schwarze Daniel und die schwarze Kater reingeworfen. Und ja, Mitchell, also der schwarze Mitchell kommt dann auch dazu, hat mittlerweile nur noch seine Unterwäsche an und hier so ein Feinripphemdchen und die Stiefel. Ne, unser Daniel pausiert noch kurz an der Tür und ja, hier, ihr könnt euch die Mühe sparen, so von wegen, Sam hat hier irgendwie, unsere Sam hat hier das Power Relay deaktiviert, was hier durch diese Wände läuft, so von wegen. Also ihr braucht es gar nicht erst versuchen, die Tür schließt sich. Der schwarze Mitchell wendet sich an sie. Hat noch irgendjemand Ideen, aber man schaut ihn noch nicht mal an im Kontrollraum, im SGC-schen Kontrollraum. Hört man dann, kommt Landry die Treppe hinunter und wendet sich an Walter. Aber hier, Walter, was gibt's denn hier? Subspace Communication von der Prometheus. Und ja, hier, komm, lass mal hören. Und Carter meldet sich über das E-Radio. So von wegen, ja, hier, Colonel Carter, ich glaube, Ihre Mission, also kann ich davon ausgehen, dass Ihre Mission ein Erfolg war, sagt er. Aber unsere Kater sagt ihm dann, nein, Sir, warte kurz, jetzt habe ich hier weggescrollt. Nee, Sir, in fact, wir haben jetzt die Mission abgebrochen und kommen nach Hause und wie, hä, wie, was? Ja, wir haben einen Weg gefunden, um die ganzen Teams an die Realitäten wieder zurückzuschicken. Und wie tun wir das? Ja, so von wegen, wir machen jetzt genau das, was das andere Team gemacht hat, um überhaupt hierher zu kommen. Und dann wechseln wir in einen Level 28-Korridor.
Ja, Landry und Mitchell, die gehen da rum. Der Grüne, also unser Tier, folgt denen auch. Und Landry meint eben, ja, sagst du mir, die haben es von Anfang an geplant oder was? Und Mitchell, jawollo, es ist, ne, sie waren verantwortlich für den Boom, den wir gehört haben und diese zusätzliche Energiesignatur, die die Gate-Diagnose im ersten Anlauf da genommen hat. Und sie öffneten das Wurmloch durch das schwarze Loch und schoben dann eine Brücke in dieses Universum und ja, ist es nicht so, wie Kader beschrieben hat und ja, keine Ahnung, ich erinnere mich nur an Wurmloch, schwarzes Loch, Explosion, mein Tier, also Richtung Eben, er wird nochmal gefragt, weil es alles ein bisschen kompliziert ist im Great Room, mehrere Leute sind da, bla bla bla, genau, alle beobachten da, ja, da wird dieses Gerät halt da angebracht und ja, im SGC, Landry meint ja, hier, Carter, ja, Sir, wir haben ein Wurmloch zu PX7455 errichtet. Wenn Syla fertig ist, da feuern wir die Energiewaffe durch das Gate und ja,
Das ist
Carter.
jetzt übrigens auch die Waffe, die wir bei der letzten Aktion mit dem schwarzen Loch gesehen haben, die
Genau,
da
ja,
angebracht ist, die
das
diesen
ist die,
chronischen
ja.
Aussehen hatten. Also, hier wechseln sie auch die Technologie wie andere Leute die Unterhosen.
Carter meint ja, wenn ich recht habe, sollte es mit diesem Weltraumzeitbruch da das Umkehren irgendwie klappen. der den Konvergenzeffekt effektiv, also umgekehrt, okay, hätte ich den Satz vielleicht erst lesen sollen. Jedes Team geht dann zu dem an Ursprungsort zurück, sobald der Konvergenzeffekt umgekehrt ist. Und ja, Landry guckt Daniel verwirrt auf Mitchell und Daniel schüttelt den Kopf. Und ja, Mitchell zuckt mit den Achseln, keine Ahnung. Carter fährt da fort, ohne sich da irgendwie bewusst zu sein, dass die anderen nichts raffen. Und ne, wir wählen diese verschiedenen Herkunftspunkte und schaffen Wurmlöcher, die den interuniversellen Pfaden folgen, die bereits durch ihre Reisen hier erstellt wurden. Also noch eine halbe Philosophin ist an sie verloren gegangen. Und Lenji, ja, ich habe es verstanden. Hallo, ich habe es verstanden. Sie gehen alle zurück. Und sie schluckt ein bisschen, ja, nach dem Motto. Und im Gate Room, Siler senkt den Kirschpflücker auf den Boden und nickt Landry zu. Also er hat auch Kirschen gepflückt, keine Ahnung. Also das ist so ein Gerätbolzen-Ding, ich weiß es nicht. Ja, bereit, wenn sie es sind und Landry über das Mike, ja, Wollo, dann, na, hier Gate Raum räumen. Im Kontrollraum, Quasier sagt dann, ich werde diese Waffe zurückbrauchen, wenn ihr hier mit der Arbeit fertig seid. Schließlich ist sie nur vorübergehend ausgeliehen. Ne? Leihgebühr hier, wer nicht zurückspult, ne, mag Strafe zahlen und sowas. Das ist hier auch so. Carter ist, ja, weiß ich, ne? Ihr bekommt es zurück, wenn wir hier ready sind. Und Lenchi, ja, senkt diese Türen da. Hier steht diese Sprengtür. Das sind halt diese, ja, diese dicken Türen werden runtergefahren. Und Landry mal dann, ja, jetzt abfeuern, der Waffe im Gate Room, die Waffe feuert und man sieht dann so eine rot-weiße Energiewelle durchs aktive Gate wabern, hätte ich jetzt gesagt. Im Control Room SG-1 überwacht die Sache. Carter und Quasier tauschen sich quasi aus. Und Carter meint nach Beobachtung der Monitore, ja, wir haben hier ein stabiles Wormhole, ne, 3,4 Sekunden, das ist alles dufte, funktioniert.
Was natürlich eigentlich totaler Quatsch ist, wir wissen, was diese Waffe tut. Sie sammelt so viel Energie in das Wurmloch, dass es eigentlich springt. Also das hat nichts mit dem intergalaktischen, also eigentlich totaler Quark. Hier hätte man eigentlich was anderes entwickeln müssen nach Vorlagen der schwarzen Garter, die vermutlich irgendwas gemacht hat. Ja, keine Ahnung. Es ist auch wieder, ja.
Lenchi meinte, öffnet die Springtüren, bringt sie herein. Herein mit dem Clown? Nein. Im Gate Room, Sprengtüren öffnen sich und ja, Black BDU SG1 wird die Rampe raufgeführt und eskortiert. Und ne, hey Mitchell, wenn die Zeit gekommen ist, sagt der Black BDU, der da jetzt, die werden ja alle da, ne, nach dem Motto zurückgeschickt, wenn die Zeit gekommen ist, schneit das Grüne durch und lächelt dann noch, geht die Resterampe rauf und verschwindet. Und unsere SG1-Leute schauen Mitchell an und ja. Entgegen einiger Fanspekulationen war der Rat des alternativen Mitchell am Ende der Episode, das Grüne durchzuschneiden, nicht Teil einer bereits geplanten späteren Handlung, sondern zunächst ohne weitere Hintergedanken einfach mal random in die Episode integriert. Und ja, wird man dann vielleicht nochmal aufgreifen? Nobody knows. Im Control Room, ja, was zum Teufel war das? Keine Ahnung, weiß ich nicht, meint Daniel, aber du wirst es bestimmt eines Tages herausfinden. Shine Mountain kommt, Plex by Day, dann SG Room. SGC, was? Gate Room, mein Gott. Ja, der Martuf steht auch und das Wurmloch wird da ausgewählt, wie auch immer. Und die Waffen sind auch, bla bla bla. Fraser kommt hinzu, BDU, Mitchell, Desert, BDU, Daniel, also das andere Team hier, die wohl doch zusammengehören. Und Fraser meint, na, sind jetzt alle Teams gegangen? Naja, bis auf das hier, meint Landry. Und Martuf meint, ja, es war richtig schön mit dir wieder zu arbeiten, Sam. Und Martuf küsst sie auf die Wange und deine Anwesenheit wird im Team schmerzlich vermisst und Carter lächelt nur einmal aus Neugier. Wo bin ich denn überhaupt hingegangen? Und Matouf ist ein bisschen unsicher, wie er reagieren soll. Und Fraser tauscht einen ironischen Blick mit Daniel aus, mit dem BDU-Daniel, bevor sich Carter nähert. Und Fraser meint Mutterschaftsurlaub. Ja, die beiden Frauen lächeln um die Wette. Und es gibt eine herzliche Umarmung. Und Lenji, ja, wir haben ja noch was für sie. Und Daniel öffnet so ein gelbes Gehäuse Dingenskirchen, in dem, ja, dann, ne, wird es aufgemacht. Und das ist nämlich die, sagt auch Landry, die Heilung gegen die Priorpest. Alle sind überrascht. Und die Fraser bedankt sich beim General. Es wird sich noch zugenickt und Mitchell, was? Achso, wird Mitchell zugenickt. Daniel schlingt dann seine Arme um die Fraser nochmal. Und ja, es ist schön, dich wiederzusehen. Und Fraser meint, ja, dich auch. Er lässt sie dann widerwillig los, lächelt nochmal. Und ja, vielleicht nicht das letzte Mal, ne? Meint Teal'c. Und ja, es wird sich nochmal zugenickt. Und Fraser meint, nun, wir würden gerne hierbleiben, aber wir haben hier einen Planeten zu retten. Also typischer SG-1-Spur nochmal rausgehauen am Ende. Und die stampfen die Rampe hinauf dann und Matuf hält noch einen Moment in, ne, und Karl meint bye und Matuf bye. Und dann gehen sie alle durch die Rampe und das Ding ist zu Ende. Genau, Trivia, die Szenen in den verschiedenen Versionen dieser Teammitglieder, was wir verhäuft gesehen haben, mit diesen ganzen Kadern zum Beispiel, gleichzeitig zu sehen, die wurden damals mit einer neuen Technologie gedengelt, Bewegungskontrollsystem, das heißt MOSYS. Also MOSYS. Die Kamera macht dabei immer wieder exakt dieselbe Bewegung, sodass man nur mehrere Male mit den Darstellern in den verschiedenen Rollen und Positionen drehen musste und das Ganze dann später immer dieselbe Perspektive in jedem Einzelbild gleich in einer Szene zusammenfügen konnte. Dasselbe Verfahren wurde dann später nochmal genutzt, Stichwort Spoiler, nicht hinhören, eine Sekunde jetzt, bei Aalklone. Ne, wobei ist ja kein Spoiler, haben wir schon gesehen. Okay, kein Spoiler. Im Film Zurück in die Zukunft nennt Doc Emmett L. Brown die Rückkehr des Zeitablaufs zum ursprünglichen Ablauf den Ripley-Effekt. Ne? Das wurde ja auch erwähnt. Genau. Eines der vielen SG-1-Teams bestimmt. Ja.
Wobei das ja natürlich eine Fehlübersetzung ist. Also es geht, im Englischen heißt es Ripple-Effekt. Das sind so,
Achso, Ripple,
Ripples
ja,
sind
Entschuldigung, ich
so.
habe es falsch
Ach so,
vorgelegt.
okay, ich dachte schon,
Nee,
dass
alles
das
gut.
irgendwie falsch übersetzt worden sei. Okay, nee.
Nee, da ist ja kein Y. Wieso hab, ich habe es jetzt einfach so mitgelesen wahrscheinlich, ja. Es steht ja gar nicht, hast recht.
Ja, ist wie bei
Ja,
Alien, ne? Ripley, da heißt es
ach, das
hier so, ne?
ist.
Ripley,
Es ist
Ripley-Effekt, ja.
kompliziert einfach in dieser Folge. Eines dieser tausenden SG-1-Teams, bestehend aus Mitchell und Trent Chaffar, trägt die Armbänder, das habe ich mir gar nicht aufgefallen, aus SG-1 Episode Staffel 4, Folge 3, das Vermächtnis der Antiker, wo die ja so schnell waren. Das waren das, glaube ich, die Dinger. Genau, und es gibt in dieser Episode den Running Gag mit diesem, ist mir jetzt auch nicht so geläufig gewesen, blauen Wackelpudding. Genau, und ja, vergleichbar mit der Ananas- und Insider-Witz von SG-1-Darstellern ist es wohl. Genau, Daniel sagt ja hier kurz, er vermisst den Tor und das soll angeblich wohl eine Anspielung darauf sein, dass er eben vermisst, den Tor zu sprechen, weil er ja dem auch seine Synchron, also seine normale Stimme verleiht. Es ist ja nicht, okay, er macht dann auch Synchronstimme, aber es ist ja nicht, ne? Es ist, ne? Er verleiht ihm die Stimme. Genau, und diese Episode war viel zu lang und man hat die da um Meilen gekürzt, war wahrscheinlich ein ganzer Film. Da sind tausende Szenen irgendwie noch drin, könnt ihr euch alles beim Stargate-Wiki.de nochmal in den Shownotes durchlesen. Das führt jetzt viel zu weit, es ist Haufen Szenen da rausgefallen. Ich weiß nicht, da hatte man wohl Spaß dran. Genau, dann hat sich der Executive Producer Joseph Malazzi noch im Blog geäußert. Ich habe mich nicht so gut gefühlt, seit ich The Ties That Bind abgeschlossen hatte. Und vielleicht war das auch Grund zur Sorge. Es gibt viel in der Folge, das für eingefleischte Stargate-Fans einschließlich einiger interessante Gaststars zu sehen. Genau. Dann meinte er noch im Gateway-Forum, es ist eine lustige Episode mit vielen Komplikationen, Wendungen, Humor und Mini-Enthüllungen. Alle unsere Hauptfiguren haben etwas zu tun und ihre Grenzen in ihren Möglichkeiten. Es wird eine Episode sein, die Fans sowohl neu als auch alt genießen werden. Ja, wir kommen zum Zitat der Woche. Konntest du da denn was genießen heute?
Nee, ich fand da jetzt nichts sonderlich Dolles bei. Keine Unterhaltung, kein besonders witziges Ding. Also, du denn?
Ich habe das, die Hosennummer, womit schon meint, ja, wissen Sie, ich habe mir die Asgard irgendwie ganz anders vorgestellt. Es sind nicht so, wie ich es erwartet habe. Was haben Sie denn erwartet, fragt Carter und Mitchell, ja, Hosen zum Beispiel. Das fand ich doch ganz witzig, weil das kam schon mal in irgendeiner Folge vor. Ihr werdet es schreiben, in welcher. Genau, wir kommen zum.
Was in dem Kontext natürlich lustig ist, ne, so von wegen, er ist derjenige, also der Schwarze, ne, der dann
Genau.
später keine Hosen
Ja.
anhat. Ne? Also, ich glaube, du warst beim letzten Mal dran. Also, die Folge hätte es echt nicht gebraucht. Also, sie bringt den insgesamten Story-Arc so null weiter. Ja, okay, man rettet ein anderes Universum vor der Prior-Pest. Ja, okay, gut und schön, davon hast du jetzt nichts. Also, hier war einfach zu viel Blödsinn drin. Also, dass sich hier diese schwarze SG. Team da irgendwie drauf verlassen, dass sie irgendwie an ein ZPM kommen und darauf hoffen, dass sie an Bord der Daedalus kommen, um nach Atlantis zu gehen und dass sie dann noch hoffen, irgendwie zurück ins SGC zu kommen, um da dann irgendwas mit der, na, also hier haben wir ja irgendwie die Umkehr des Ganzen war ja von wegen, wir brauchen irgendwelche Asgard-Technologie. Also wie willst du denn jetzt irgendwelche Asgard-Technologie herkriegen, wenn du nicht das, also das Also der ganze Plan ist völlig für den, also wirklich. Und dass hier die auch nicht auf die einfachsten Dinge kommen, ne? Also mal ganz ernsthaft, du hast da irgendwie, was, wie viel waren es nachher? 16 Samanthas
Ja,
theoretisch,
genau.
also vielleicht ein paar Teams, die jetzt keine Samantha dabei haben, dann lass es 15, 14, 13 sein oder sowas. Ein Riesenhaufen Samanthas und keiner durchschaut diesen komischen Plan. Also das ist einfach absurd. Also, das, ne? Und dass sie dann auch dauernd die Technologie wechseln, dann ist es mal dieser, dann ist es mal der Gatebuster, dann ist es die Time-Dilatation zu beweisen, dann ist es jetzt wieder dieses, wie am Ende eigentlich zu sehen, dieses Ding, was sie schon mal gebracht haben, um das Gate zusammenzubrechen. Aber was das ja auch nicht tut, ne? Also es lenkt halt nur den, das lässt das eingehende oder ausgehende Wurmloch halt springen. Also das macht nicht das, was sie hier erwarten. Also das ist. Also wirklich totaler Quatsch. Ja, also ich glaube, es gab Folgen, die noch schlimmer waren. Ich gebe mal einen Daumen leicht nach unten. Also schräg nach unten.
Man sieht halt Matuf mal wieder und Frasier, das haben sie hier reingebaut. Vielleicht wäre es besser, das in zwei Episoden reinzumachen und nicht so viel auf einmal, weil hier auch schon recht viel los ist, zumindest an diesen Teams und Rumgemähre. Ich fand, man hat sich hier, was du schon sagst, sehr deutlich verzettelt in diesem ganzen Technik-Bubble-Ding. Manchmal haut es ja nicht richtig hin und Dings, aber hier ist es zu viel, zu much, zu viel Dialoge und über das Technik-Ding. Irgendwann bin ich ausgestiegen, weil das mir zu technisch wurde, so pseudotechnisch, halt technobubblig. Das nervt mich dann irgendwann, weil, ja, man hätte da einfach andere Dialoge, da irgendwie personenbezogener mehr machen können, vielleicht auch, ne, mit Frasier und Matuf zum Beispiel. Wenn die schon mal da sind, dann muss, ja, weiß nicht, muss da Platz sein für andere Dialoge, wenn man sie noch mal einmal sieht. Das ist dann für mich ein bisschen so verschwendetes Material und das ist schade, weil das hätte man irgendwie besser machen können. Wie genau, weiß ich nicht, aber irgendwie einfach von Dialogen, das war schon irgendwie nicht so die pralle Sache hier. Aber es war schön, die nochmal zu sehen. Deshalb, ja, die Story, man muss man, glaube ich, vernachlässigen, war teilweise ganz lustig. Ja, ich würde sagen, Daumen zur Seite. Und in manchen Momenten zuckt es mal leicht schräg nach oben, aber es ist ein Daumen zur Seite, ein deutlicher, weil da zu viel Murks drin ist, was diese ganze Nummer verkompliziert und auch diesen Humor dann irgendwie nicht so zum Tragen kommen lässt, weil es dann zu wissenschaftlich angehaucht ist. Klar, immer ist. Das kann man auf 10 Folgen verteilen, was hier in einer rumgemehrt wurde mit Zeitdings und da, weiß ich nicht, irgendwie hat mir da die Mischung der Folge gefehlt. Das wurde irgendwie alles zu viel da reingebaut. Wir hoffen, das ist in der nächsten Woche anders in der Pegasus-Galaxie, denn da heißt es dann Critical Mass, also kritische Masse. Ja, vielleicht geht es ja auch um diesen Wackelpudding. Spaß beiseite, nein, es geht um. Ja, den NID und den Trust und eine Bombe bei Atlantis, anscheinend. Bin ich gespannt, was das wieder wird. Da greift man ja ein bisschen auf die SG-1-Thematiken zurück. Ob das dann auch dort für eine gute Story sein kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehe ich hier auch unseren General. Dementsprechend ist es wohl ein bisschen verzahnt, dass man auch immer mal ins SGC schaltet. Wir werden es wissen. Schreibt uns, wie ihr jetzt diese Folge fandet. Ist es für euch gut, schlecht, mittel? Haut mal raus, was ihr darüber denkt. Unterstützen über den Kurbelung gerne und auch teilen und 5-Sterne-Bewertung. Ne?
Genau.
Dann noch euch einen schönen Restsonntag und bis nächste Woche. Tschö.
Hasta luego, bis nächste Woche. Ciao.